Das hatten wir schon so.
Über, unter.
Über, unter, durch. Wir sind die ganze Zeit, waren wir herum. Jetzt waren wir drüber, drunter und dann durch.
Das Sofa IMAX. Der Filmpodcast aus dem Wohnzimmer.
Moin und herzlich willkommen zurück auf dem Sofa. Heute wollen wir über einen Film sprechen, der für uns schon etwas ganz Besonderes ist, nämlich über The Black Hole, das schwarze Loch. Mit dabei sind Sascha.
Moin moin.
Und diesmal nicht Matthias, aber der Bruder von Matthias, Carsten.
Hallo.
Und ich bin Frank.
Zuerst befassen wir uns mal mit der Entstehungsgeschichte. Damals in den 70ern waren ja die Katastrophenfilme voll im Trend, wie zum Beispiel The Poseidon Adventure, der hieß hier, glaube ich, Poseidon Inferno, ne?
Hier ist das Poseidon Inferno.
Hieß alles mit Inferno, wie Concorde Inferno, brennendes Inferno.
Stimmt.
Und die Autoren Bob Babasch und Richard Landau hatten die Idee, das Ganze in den Weltraum zu verlegen und wandten sich an den Chefredakteur der Disney Studios, Frank Paris, mit der Idee für einen Weltraumkatastrophenfilm mit dem vorläufigen Titel Space Station One oder auch Raumstation 1.
Genau. Und viele dachten ja zuerst, dass das schwarze Loch eigentlich nur ein Star Wars-Klon ist, weil Star Wars ja auch davor in den Kinos war und so erfolgreich und Disney wahrscheinlich einfach nur auf den Zug aufspringen wollte. Aber es war gar nicht so, weil der Film war schon viel, viel früher geplant.
Ja, die ersten Ideen entstanden schon 1972. Die Autoren zeigten Paris eine vorläufige Skizze ihrer Idee und die Idee wurde später Ron Miller vorgelegt, der dem Studioproduzenten Winston Hippler beauftragte.
Produzent aber, okay.
Was habe ich gesagt?
Prozent.
Prozent.
Studioprozent.
Ein Prozent. Ja, prozentual war hauptsächlich Produzent.
Das stimmt.
Und Hippler hatte die verrückte Idee, in diesen Katastrophenfilm auch noch ein schwarzes Loch einzufügen. Er fand das gut, wenn da ein schwarzes Loch drin vorkommt. Nach fast einem Jahr Arbeit an dem Projekt war Hippler mit der späteren Story-Entwürfen noch überhaupt nicht zufrieden. Und so wurde William Wood hinzugefügt, um das Drehbuch zu überarbeiten. Aber irgendwann zog sich Hippler aus den Disney-Studios zurück und das Projekt wurde erstmal zurückgestellt. 1975 bekam der Film erstmal einen neuen Titel, nämlich Space Probe One. Und auch Hippler kehrte zurück und schlug Miller vor, den Konzeptkünstler Robert McCall mit der Entstehung einiger Vorproduktionsvisualisierungen zu beauftragen. Oh Gott! Um die Geschichte zu fokussieren und einige mögliche Ideen zu untersuchen. Hippler holte auch den Met-Designer Peter Elenshaw aus dem Ruhestand, um konzeptionelle Entwürfe für den Film zu erstellen. Met-Designer ist niemand, der einen Hackbrötchen zeichnet.
So. Neue Entwürfe für Hackbrötchen.
Entschuldigung, das musste ich nochmal unterbrechen. 4 Monate später wurde der Regisseur John Yu heißt er, ne? Mhm. Der gerade Escape to Witch Mountain, die Flucht zum Hexenberg gedreht hatte, gebeten, den Film zu leiten. Obwohl ihm die Prämisse gefiel, hatte er das Gefühl, das Drehbuch musste doch nochmal überarbeitet wurden. Also holte er Sumner Arthalong. Das ist auch ein Name, ne?
Langer Name, Sumner, Arthur und Lang.
Genau. Dazu, um das Drehbuch nochmal zu überarbeiten.
Also es war schon die zweite Überarbeitung, richtig?
Ja, mindestens.
Mindestens.
Das erste war ein Entwurf und dann zwei Überarbeitungen. Und im Sommer 76 war das Produktionsteam immer noch sehr unzufrieden mit dem Drehbuch. Und inzwischen hatte auch das Interesse an Katastrophenfilmen beim Publikum stark abgenommen. Das heißt, das Drehbuch
wurde wieder mal geändert.
Ja, das hätte mich mal interessiert, wie es zu der Zeit ausgesehen
Stimmt.
hätte.
Stimmt. Ja, sollte ja eher ein Katastrophenfilm auf einer Raumstation sein.
Ja, nicht und, mit.
Genau, und jetzt kam halt ein schwarzes Loch hinzu und es war nicht keine Raumstation mehr, sondern ein Schiff.
Ja.
Aber jetzt hatte der Film eigentlich gar nichts vom Katastrophenfilm.
Nee, noch nicht.
Ja, das haben sie ja immer mehr gestrichen, weil das ja gar nicht mehr aktuell war. Es sind ja schon ein paar Jahre vergangen und dann sollte es wieder 76 weitergehen und Hippler starb im August 76.
Genau, ursprünglich sollte es ja sowas wie Poseidon im Weltraum sein.
Oder sowas wie Flammendes Inferno.
Genau.
Oder
sowas. In dem ja auch hier Ernest Borgnine mitspielt. In
richtig.
Dem
Poseidon-Film. Poseidon Inferno. Ja, genau.
Der hatte die Übung.
Sie haben daraus übernommen im Endeffekt, weil es war ja die gleichen Schreiber auch, ne? Produzenten waren es, glaube ich, erstmal, ne?
Ja. Hitler starb auch sehr unerwartet mit 65. Aber da schon so viel Arbeit in das Projekt gesteckt wurde, hatte man beschlossen, das weiterzuführen. Und im Oktober wurde der Autor Ed Coffey hinzugefügt, um das Drehbuch Man sehe und staune neu zu überarbeiten. Bis Februar 77 wurde Jeb Rosbrook hinzugezogen, um die Geschichte umzustrukturieren. Jetzt das fünfte Mal?
Ja, ungefähr.
Ja, ich glaube zu gerne die ersten alle mal gelesen.
Es ist auf alle Fälle einer der Filme, die am meisten gerewritet wurden, sozusagen.
Ja.
Aber das ist ja typisch Disney irgendwie, nicht? Ich meine, das ist heute ja auch nicht anders. Wenn man jetzt den Film hier Han Solo betrachtet, der wurde ja auch rewrite.
Ja, manchmal
ist es gut. Bis die Fans dann nicht mehr sehen wollten, leider. Obwohl der Film eigentlich gut war.
Das stimmt,
ja. Der hat es eigentlich nicht verdient, halt in der Versenkung zu verschwinden.
Der wurde auch im Nachhinein bei vielen beliebter, als in dem Moment, wo er rauskam.
Ja, wegen des ganzen Hin und Hers.
Aber dann ist meistens zu spät.
Nur heutzutage ist es so, du bekommst es halt durch die Social Medien, du bekommst alles mit. Ne, da ist wieder ein Rewrite, da ist wieder irgendwas. Das hast du früher als.
Am schwarzen Loch siehst du den Film, wenn er fertig ist.
Genau, du siehst den Film und vorher gab es gar keine Info.
Da hat keiner im Internet geguckt.
So ist es.
Ja, Rosbrook schiebt das Ganze nochmal um das Ganze auf eine kleine Gruppe von Astronauten zu konzentrieren, die auf ein schwarzes Loch stoßen würden. Ein Phänomen, das damals sehr diskutiert wurde, weil schwarze Löcher, man war sich nicht sicher, ob sie überhaupt existieren. Es konnte noch keiner beweisen. Was ist überhaupt ein schwarzes Loch? Habt ihr eine Ahnung?
Im Endeffekt ist ein schwarzes Loch ja ein implodierter Stern. Also ein Stern, der erst ganz groß wird und dann in sich zusammenfällt und dann eben im Endeffekt eine so extreme Masse hat auf ganz kleinem Raum, dass er nur noch anziehen kann.
Mhm. Hauptsächlich entsteht so ein schwarzes Loch ja durch Gravitation.
Mhm.
Und auch kleine Mengen Gravitation können ja schon Raum und Zeit beeinflussen, selbst die Erde hinterlässt, wenn man es mal so sagen will, eine Mulde in Zeit und Raum.
Mhm.
Aber noch nicht so, dass es bemerkt.
Durch das Magnetfeld.
Ja. Halt.
Genau.
Mhm. Und je mehr Gravitation, umso größer wird halt der Einfluss auf Raum und Zeit.
Genau, weil eben so ein Stern, der eine gewisse Größe hat, auf so ein ganz, ganz kleines Etwas zusammenfällt, ist eben auch diese Gravitation um einiges, also um ein Vielfaches höher.
Beim schwarzen Loch ist es so, dass da nicht nur eine Mulde, wenn man sich das so ganz einfach vorstellt, entsteht, sondern ein Loch in Zeit und Raum.
Mhm.
Und je näher man an das schwarze Loch kommt, umso langsamer geht die Zeit. Das heißt, wenn man mit dem Rücken zum schwarzen Loch fliegt, dann würde man sehen, wie sich die Zeit schneller bewegt vor allem. Und was ich auch nicht wusste, ist, dass schwarze Löcher existieren ja nicht ewig, die verfallen ja auch irgendwann wieder.
Mhm.
Aber das ist eine so unglaublich lange Zeit, in der so ein schwarzes Loch entsteht, wenn man eine Sanduhr hat und alle Millionen Jahre ein Korn runterfällt und die Sanduhr so durchlaufen würde, würde man trotzdem tausende von Sanduhren brauchen, um die Lebenszeit eines schwarzen Loches zu messen.
Das hätte Stephen Hawking nicht besser erklärt.
Nee.
Das stimmt.
Ja, jetzt geht das Ganze weiter. Während das Drehbuch erneut umgeschrieben wurde, verließ Yu das Projekt und beschloss bei Brass Target, verstecktes Ziel von 1978, Regie zu führen. Im Dezember 1977 wandte sich Miller dann an Gary Nelson, der gerade für die politische Miniserie Washington Behind Closed Doors, was hier wahrscheinlich kein Mensch kennt, immerhin für einen Primetime Emmy nominiert worden war. Und er kam jetzt dazu, um das Projekt zu leiten.
Aber Nelson hat den Entwurf, also den jetzigen Entwurf des Drehbuchs gelesen und hat erstmal abgelehnt, weil es ihn überhaupt nicht interessiert hat. Doch später hat er dann von Peter Elenshaw die Entwürfe gesehen und hat dann gedacht, oh, das sieht eigentlich doch sehr interessant aus von diesen Produktionsskizzen her und hat sich dann doch dafür entschieden, den Film zu machen.
Ja, die waren wohl sehr beeindruckend.
Haben die sich da nochmal groß geändert, die Skizzen? Also zu den späteren Finalen? Nee,
das Spannende ist wirklich, die Skizzen sehen sehr, sehr wie das fertige Filmprodukt aus. Das ist echt spannend zu sehen.
Später sieht man ja auch noch ein Gemälde in dem Raum, wo sie essen von den Skizzen, was schon sehr der Pelle Mino, hätte ich fast gesagt,
nee,
der Cygnus aus.
Genau.
und Roseburg beendete seinen endgültigen Entwurf im März 78, aber weil Disney immer noch unzufrieden mit dem Drehbuch war, wurde Gary Day für einige Drehbuch-Doktorarbeiten, also noch Kleinigkeiten zu ändern, eingestellt. Und nach wissenschaftlichen Recherchen, was teilweise auch nicht so viel geholfen hat, wenn man genauer drüber redet, unter der Leitung von Martin Rubinowitsch, wurde nun der Titel The Black Hole ausgewählt, um die Kraft und Mystik des Films zu vermitteln. Was besser ist wie Space Probe One.
Das passt klingt ja auch so ein bisschen mehr. 0815.
Stimmt, aber die Space Probe One gibt es im Film ja trotzdem noch.
Ja.
Das ist ja das Schiff, was sie ins Schwarze Loch reinschicken und was dann ja im Film zurückkommt.
Stimmt, ja.
Das ist nämlich die
aber Probe One. Nie benannt, oder?
Doch, Probe One, glaube ich.
Ja, sagen
wir schon.
So, habe ich hier noch was. Kennt ihr das noch?
Kälte, ja. Leere, Unendlichkeit. 18 Monate, nichts als Kälte, Leere und Unendlichkeit. Man schreibt den 23. Dezember. Morgen zu Weihnachten werden sie zurück sein. Endlich wieder auf der Erde. Sie, das ist die Besatzung des Weltraumforschungsschiffes Palomino. Das Ergebnis ist enttäuschend. Wahrscheinlich ist unsere Erde der einzig bewohnte Planet der Galaxis. Und man forschte schon so lange. Die ersten Schritte des Menschen auf dem Mond gehörten bereits der Vergangenheit an. Einer uralten Vergangenheit.
Er hat das schon immer sehr dramatisch.
Ja, Volker Kräft.
Ja, genau.
Das war das Hörspiel, ne?
Ja, genau.
Besonders witzig finde ich immer, dass er sagt, ja, wir schreiben den 23. Dezember.
Ja,
das hat woher er das? Ja, ich weiß nicht, wo er diese Information her hat.
Das, ich glaube, das ist weder im Buch noch im Comic noch, dass sie 18 Monate unterwegs sind, das war, glaube ich, richtig.
Und dann vor allem morgen zu Weihnachten wollen sie wieder zu Hause sein, als ob sie jetzt noch eine Tagesreise brauchen.
Stimmt, ich meine, die sind gerade, was war das, direkt kurz vor einem schwarzen Loch und können am nächsten Tag schon zu Hause sein. Dann hätte, glaube ich, die Erde ein ganz schönes Problem.
Aber ich fand das immer so ein heimeliges Gefühl, so dieses so, jetzt noch im Weltall und morgen
ja, ich schon Weihnachten.
Ja, genau. Schon mal die Geschenke aufmachen.
Ja. Stimmt.
Nee, das fand ich schon, das kannte man da damals auswendig als Kind, das Hörspiel.
Das stimmt,
mit der Platte, mit dem Buch dabei, mit den ganzen Fotos, das war
das
schon...
Das war auch toll. Meine erste Berührung mit dem Film, das Hörspiel.
Bevor du den Film gesehen
hast. Ja, lange vorher.
Ich habe ihn damals wirklich im Kino gesehen und ich fand ihn so beeindruckend. Ich habe mit meinem Vater zusammen geguckt und dann wollte ich unbedingt das Hörspiel haben, denn haben wir damals auch mal wieder bei Brinkmann in Hamburg, lang ist's her, die Platte gekauft und dann war ich zu Hause total enttäuscht, weil das war gar nicht das Hörbuch, sondern das war der Soundtrack, also der Score.
Ja.
Und da war ich, ich wollte doch eigentlich das Hörbuch haben.
Dabei ist das viel besser.
Und das war meine erste Berührung mit dem Soundtrack. Ich habe Filme früher einfach geguckt und die Musik war einfach dabei, hat gepasst, ja, aber die haben halt die Stimmung erzeugt im Film, aber man hat nicht auf die Musik geachtet. Sie war einfach Beiwerk. Und dann habe ich das erste Mal wirklich bewusst die Musik gehört. Ich fand das einfach nur großartig.
Ja, man sieht Filme dann auch ganz anders, wenn man sich für den Soundtrack interessiert.
Stimmt.
Ich hatte meine kurz vorher, immerhin auch von John Barry, das Star Crash. Der Film war jetzt nicht ganz so beeindruckend.
Nicht mal ansatzweise, aber okay.
Aber immerhin die Musik... Ich meine, der auch schon Ähnlichkeiten.
David Hasselhoff im Weltraum.
Ja, wollte ich gerade sagen, das war doch
David Hasselhoff im Weltraum.
Obwohl ich da immer erst...
Und das war nicht das Schlimmste.
Nein, das war nicht das Schlimmste.
Kriegt der Eispirat, denke ich. Das ist
nicht der ist schon wieder großartig.
Ja. Nee, aber wenn man so das Hobby Filmmusik hat, dann hört man beim Filmgucken auch genauer hin und achtet auch sehr viel drauf.
Ja, ich habe ja den Film als Kind gesehen, also da habe ich noch nicht auf die Musik geachtet.
Nee.
Na, aber ab da, als ich wirklich das die Platte zu Hause hatte, habe ich gedacht, boah,
und die Musik das ist dann
richtig spannend.
Großartig.
Die ist großartig, ja.
Er ist ja auch von John Barry, der nun auch wirklich viele großartige Soundtracks geschrieben hat.
Nicht zuletzt Bond.
James Bond,
ja.
Die Hälfte aller Bonds fast.
Ist ja auch das Spannende, dass er ja im gleichen Jahr auch die Musik zu Moonraker, was ja auch wieder ein Film im Weltraum war, nur eben mit James Bond.
Ja.
Und da hat er auch die Musik zugeschrieben und deswegen gibt es so ein bisschen Parallelen teilweise. Oh. Aber es ist einfach nur klasse.
Geht aber noch.
Das ist nicht so schlimm wie bei James Horner.
Soundtrack. Das stimmt, da hast du recht.
Der ist immer sehr ähnlich.
Ja. Nee, dieser Film und Star Trek hatten was gemeinsam.
Ja.
Und zwar?
Eine Ouvertüre. Und das Schwarze Loch war der letzte Film mit einer Ouvertüre. Und 2 Wochen vorher erschien Star Trek. Das war sozusagen der vorletzte Film mit einer Ouvertüre.
Wohlgemerkt Star Trek The Motion Picture.
Genau, ja.
Aber der ganze Film ist doch eine Ouvertüre eigentlich.
Ja, stimmt, ja.
Space Opera.
Egal wie, ich gucke das zu gerne.
Ich auch.
Ja, Dito.
Meinetwegen hätte er noch eine halbe Stunde länger.
Ja, ich habe da auch kein Problem.
Genau wie Dr. Hans Reinhardt sagt, ich kann mich nie daran setzen. Ja.
Ich sage mal, bei 2001 ist es Kunst, wenn diese Raumfähre stundenlang auf die Raumstation zufliegt zur Walzermusik. Mhm. Und bei The Motion Picture ist es langweilig. Nein.
Das ist nicht langweilig.
Nee.
Kein bisschen.
Das ist halt die Musik und dann die Bilder dazu. Ich finde es einfach beeindruckend.
Im Fernsehen wurde die Ouvertüre meistens oder immer rausgeschnitten. Und bei der DVD-Veröffentlichung ist sie wieder enthalten, obwohl sie bei meiner nicht enthalten ist, wie ich festgestellt habe. Aber auf Disney und Amazon ist sie wieder dabei.
Ich habe noch eine DVD, das war sogar meine erste DVD, die ich hatte. Das Schwarze Loch aus Amerika, Code 1. Und da war die Ouvertüre wirklich vorgeschaltet.
Ja, das ist.
Wozu gab es diese Ouvertüren eigentlich?
Das ist eigentlich, um sich in den Film so mit der Stimmung vertraut zu machen. Mhm, das genau. Finde ich eigentlich ganz gut. Ich würde das gerne bei fast jedem Film. Bei jedem Film passt es natürlich nicht, aber bei vielen Filmen. Aber das kann man natürlich nicht machen, weil jetzt schon die Leute später
ja, ins die
Kino kommen würden, nur um den Vorspann nicht zu sehen, den ja. Es ja auch schon nicht mehr gibt.
Stimmt.
Was immer schade ist, wenn der Film sofort anfängt. Und der Vorspann oder eine Ouvertüre hat einem schon immer so ein bisschen das Gefühl für den Film gegeben, wo
ja,
es anfing.
Die Leute im Kino rennen ja auch beim Nachspann gleich raus.
Ja.
Ja, ich bleibe ja immer bis zum letzten Ende sitzen, weil mich einfach interessiert teilweise, wer hat jetzt gerade die Effekte gemacht und wer sind die Stunt-Crew oder sowas.
Bei mir liegt das so ein bisschen am Film.
Ja.
Manchmal sage ich mir auch, dass
das stimmt.
Die Musik ist gerade scheiße und wer da mitgespielt hat, interessiert mich jetzt auch nicht, aber bei vielen Filmen natürlich schon.
Also gibt es jetzt immer eine Post-Credit-Scene, deswegen musst du immer sitzen bleiben.
Bei jedem Film.
Ja, du bleibst
aber trotzdem. Aber die gab es ja früher auch. Ich meine, wenn man hier das ausgekochte Schlitzohr oder Jackie Chan-Filme guckt, da sind ja die ganzen Blooper sind im Nachspann.
Okay. Das stimmt, ja. Aber die gingen ja sofort los und das war dann
das auch stimmt, spannend.
Die und da hat man dann auch
los. Zugeguckt, da hast du recht,
auf dem Highway ist die Hölle los.
Ja, genau. Und
da steht kein Mensch auf.
Nee.
Wie würde eine Ouvertüre jetzt bei einem Michael Bay-Film sein, frage ich mich.
Langsam, sehr langsam, in Superzeitlupe.
Da darfst du was zu sagen.
Da darf ich was zu sagen, okay, alles klar. Genau, die Spezialeffekte, die sollten natürlich genauso bombastisch werden wie Star Wars. Und deswegen wollten sich die Disney-Leute eigentlich auch das Kamerasystem, das Dijkstra-Flex-System von Lucas ausleihen, also von Industrial Light and Magic. Allerdings gab es da ein paar Probleme. Und zwar, erstens wurde es schon benutzt, also es war gerade in Benutzung. Und zweitens wollte ILM auch ein bisschen viel Geld dafür haben, was Disney nicht so toll fand. Und dann haben sie beschlossen, einfach ihr eigenes System zu bauen. Dijkstra, der anfangs ja bei ILM war, dachte auch so, ja, ich kann mich ja auch ein bisschen selbstständig machen. Ne? Ich meine, ich habe genug Skills. Und der hat eigentlich dann auch für eben diese Disney-Produktion ein Kamerasystem gebaut, was darauf basiert. Und dieses hieß Access. Also Automated Camera Effects System.
Und das war sogar dem von Star Wars noch überlegen im Nachhinein, weil sie die Matte Paintings nicht nur eins benutzen konnten, sondern mehrere übereinander legen konnten und sie teilweise sogar beweglich machen konnten.
Was später dann auch das Traveling Matte System genannt wurde.
Genau. Mhm. Und Star Wars hat hinterher selbst das System benutzt und dafür bezahlt.
Genau.
Ursprünglich sollte der Film eigentlich komplett im Schwerelosen spielen. Was natürlich ein unglaublicher Aufwand gewesen wäre. An Bord der Palomino war das ja noch okay, aber auf der Cygnus wäre das nachher spannend gewesen, um das mal so zu sagen.
Da gäbe es dann die Space Cygnus. Jeder müsste kotzen.
Ja. Aber man hat sich dann beschlossen, Schwerkraft zu benutzen, weil das andere auch einfach zu teuer gewesen wäre.
Ja, sonst müsste ja die Schauspieler auch die ganze Zeit nur in so einem Harnisch drinne hängen und dann immer an Fäden aufgehängt sein. Und das ist ja schon so immer eine richtige Akt, sowohl für die Schauspieler als auch für die Crew.
Und dann während des ganzen Films und dann auf diesem Schiff, was bestimmt auch hätte anders aussehen müssen, das wäre ja so gar nicht gegangen.
Das wäre so.
Riesenhallen, der wird da über die Leute rumfliegen.
Das wäre so nicht gegangen mit dem Produktionsdesign, das stimmt schon, ja.
Und Vincent sollte ursprünglich auch bessere Augen haben, die mehr Gefühle ausdrücken konnten, aber das hat alles nicht so richtig funktioniert und der Effekt wurde zu Beginn der Dreharbeiten dann aufgegeben. Aber was du mir vorhin beim Film erzählt hast, was ich nie gemerkt habe, kommen wir nachher auch nochmal darauf zurück, wenn wir bei dieser Szene sind, dass an einer Stelle Vincent eckige Augen hat, wo er sonst runde Augen hatte, um ein Gefühl auszudrücken. Das habe ich heute das erste Mal gesehen, obwohl ich den Film schon x-mal gesehen habe.
Das ist mir damals auch nicht aufgefallen. Das ist mir damals sofort aufgefallen, als er gegenüber von Vincent steht und dann dieser Konflikt da ist, kneift er die Augen zusammen, im wahrsten Sinne des Wortes, weil er hat ganz schmale Augen und dann eben auch die Pupillen sind dann rechteckige schwarze Flächen, wo er normalerweise eben runde Kameraaugen hat, auch mit einer Linse.
Eigentlich total offensichtlich, aber ich habe es nie richtig registriert.
Das Design von Vincent ist schon ziemlich genial, weil er ja sowieso auch Emotionen ausdrücken kann, dadurch, dass er den Kopf ja ein- und ausfährt schon mal und dann ja auch noch so diesen durch den Hut da noch ein bisschen weiter.
Ich fand auch das Design echt gut. Viele haben ja gesagt, ja, das ist ja wieder dieses typische Roboter, ne, müssen alle so niedlich sein wie R2-D2 und sowas alles. Aber wenn man mal jetzt genau betrachtet, auch wenn man jetzt die jetzige Robotik betrachtet, werden ja Roboter, die mit Leuten interagieren sollen, werden immer eigentlich so gebaut, dass sie eben auch sympathisch wirken. Man möchte ja auch vielleicht mit jemandem einfach so reden können, also auch mit einem Roboter, der halt ein Crewmitglied ist. Und dann möchte man ja nicht einfach nur eine Wand stehen haben mit einem Monitor, sondern der soll ja auch Gefühle ausdrücken. Soll
das Interagieren mit den Menschen einfacher machen.
Richtig, genau. Man soll sich ja geborgen fühlen oder eben, das soll ja positiv sein und nicht immer so eine kalte Blechbüchse soll er.
Natürlich braucht er kein Gesicht oder Augen, aber es ist eben einfacher, mit einem Roboter zusammenzuarbeiten, der mehr menschlich aussieht, als wenn das einfach nur ein Würfel ist.
Aber das haben ja auch die heutigen Roboter auch, ne? Ich meine, wenn man da mal guckt, die haben auch Augen, die Gefühle ausdrücken können.
Ja.
Nur eben. Jetzt geht das mit Monitoren, mit Flüssigkristallbildschirm oder OLED-Displays kann man natürlich viel mehr darstellen als damals, wo es noch Röhrenmonitore gab. Ne?
Der war schwer, in einen Roboter einzubauen.
Du musst ja auch ans Merchandising denken, weil es sollte natürlich ja auch im Spielzeug verkauft werden.
Es sollte auch Spielzeug werden. Kinder sollten den ja toll finden.
Ja, und der verkauft sich gut. Und der verkauft sich heute noch. Es gibt immer noch aktuelle Toys zu den
Filmen. Du hast ja sogar einen Vincent zu Hause.
Ja. Und zwar,
da gibt es ja nicht viele von.
Nee. Naja gut, das war ein Bausatz, den ich vor Jahren mal auf einer Comicbörse gefunden habe.
Mhm. Aber der war zum Selbstbau.
Zum
Selbstbau. Aber auch die Spielzeuge, die es gab, das waren ja auch solche Actionfiguren wie bei Star Wars.
Ja.
Und die sahen echt gut aus. Die waren also, es gab die ganze Crew gab es von der Palomino. Es gab Dr. Hans Reinhardt, es gab halt den bösen Roboter Maximilian.
Ja, im Grunde braucht es ja nicht so viele geben. Es gibt ja auch nicht so viele Schauspieler in diesem Film.
Nee, die ganze Crew, wie gesagt, die ganzen Hauptdarsteller waren dabei. Und es gab sogar die Palomino als Spielzeug. Die sah echt gut aus.
Ja, die Cygnus gab es auch als Bausatz.
Doch, oha.
Ja,
die fand ich aber. Die ist halt nicht so nah ans.
Ja, aber
ans Original angekommen, dieses Gewaltige.
Das wäre schwer, das nachzubauen.
Genau. Ne?
Und das, was diesen Film auch für Disney zu was Besonderem machte, das ist der erste eigentlich erwachsene Film von Disney.
Stimmt, der erste Film mit einem Rating, also mit einem PG-Rating.
Ab 13 war das, ne?
Er war ab 13, genau. Ja. Parental Guidance.
Und sonst waren eigentlich alle ab 6 oder ohne Altersbeschränkung. Das war das erste Mal, dass Disney in diesem Bereich vorstieß.
Ja, aber das war eigentlich das letzte Mal. Ne? Danach kamen ja solche Filme wie Tron, die ja auch PG-rated waren.
Ja, was traurig ist, dass die Synchronstimmen von Bob und Vincent, der eine war immerhin bekannt, Roddy McDowall aus Planet der Affen.
Mhm.
Wie hieß der noch? Der
Cornelius.
Cornelius, ja, genau.
Stimmt, ja.
Das war die Synchronstimme von Vincent, wurde aber weder im Vor- noch im Abspann genannt. Genau wie die Synchronstimme von Bob. Das war Slim Pickens. Ich habe mal geguckt, was er gemacht hat, aber da gab es nicht viel drüber.
Da fällt mir gerade ein, Roddy McDowall, hat der nicht auch bei Fright Night den Vampirjäger Peter Vincent?
Richtig, er hat den Vampir gespielt bei Fright Night. Richtig, genau.
Auch Vincent.
Ja. Stimmt.
Und Disney hielt die Qualität der Spezialeffekte für so entscheidend, dass sie Peter Allenshaw aus einem 10-jährigen Ruhestand zurückrief, um an dem Projekt zu arbeiten.
Also Peter Enshaw ist ja hauptsächlich Matte Artist und die Matte Paintings in dem Film sind schon echt, also auch für heutige Verhältnisse, ja, wirklich grandios, muss man sagen.
Das wirkt das, alles ein bisschen.
Das Einkopieren,
also wie die Video.
Das stimmt. Die einkopierten.
Computereffekte.
Genau. Die einkopierten Sequenzen sind da zwar nicht so sauber, wenn man es jetzt, sage ich jetzt mal, auf heutigen Auflösungsstandards anguckt und bei der digital remasterten Geschichte auch. Man sieht einfach die ganzen eingefügten Szenen, das wackelt alles ein bisschen, da ist ein Rand und sowas alles. Aber die Paintings an sich sehen einfach nur fotorealistisch aus.
Das war doch der von Mary Poppins.
Genau, richtig.
Da sah man ja schon die Schornsteine und die Stadt von London. Das war sah ja auch alles.
Alles Peter Henshaw, genau.
Es sah sehr viel realistischer aus, weil das eben eine normale Landschaft zu sehen war, aber es ist nicht weniger beeindruckend gewesen. Ach so, ja, jetzt kommt noch was Kurioses. Alan Ellison wurde kurzzeitig als wissenschaftlicher Berater für den Film hinzugezogen. Allerdings war er nur einen halben Tag angestellt und dann wurde er schon wieder gefeuert, weil er einen animierten Pornofilm mit Disney-Figuren aufstellte. Ja, das sollte man nicht unbedingt machen bei Disney.
Nee.
Und Roy Edwards saß am Nebentisch, hörte alles mit und ja, und das war dann leicht auch der letzte Tag für den wissenschaftlichen Berater.
Woher kenne ich Harlan Ellison nochmal?
Harlan Ellison ist ja auch für uns eigentlich kein Unbekannter.
Stimmt, er hat zum Beispiel die Star Trek-Episode geschrieben, The City on the Edge of Forever, also aus der klassischen TOS-Fernsehserie.
Die Zeitreisefolge mit,
welchen Namen mit John Collins.
John Collins, genau.
Genau, diese Zweiteiler.
Eine der besten Star
Trek.
Classic-Folgen.
Die hatte auch eine Fortsetzung in der animierten TOS-Serie.
Stimmt.
Noch. Beziehungsweise ja, genau, nicht ja. Fortsetzung, aber da ging es auch nochmal um diesen Wächter der Ewigkeit.
Genau. Ja, das ist jedenfalls aus seiner Feder.
Und dann macht er da so einen Quatsch. Aber wer weiß, was wirklich passiert ist. Vielleicht war es total harmlos, aber aus heutiger Sicht, aber für damals vielleicht nicht tragbar.
Und es ist Disney.
Eben, bei Disney sollte man solche Sachen nicht tun. Das Modell der Cygnus war ein 3,60 Meter langes Modell und wog fast 80 Kilo. Ich habe auch so ein paar Bilder davon noch. Das sieht wirklich beeindruckend aus.
Ja, das Ding sieht echt irre aus. Das hat mich auch im Kino damals als Kind völlig geflasht. Vor allem diese Konstruktionsweise, diese Gitterstruktur, die man ja aus Mondbasis Alpha 1 schon kennt.
Ja.
Die sieht einfach gigantisch aus, gerade bei so einem Schiff in der Größe.
Wo du das sagst, sie haben ja bei der Pelomino auch die Tür aus einem Adler aus Mondbasis Alpha 1 benutzt. Wahrscheinlich aus einem Modellbausatz irgendwie.
Mhm.
Ich habe mal geguckt, aber ich habe noch nichts rausgefunden, welche Tür sie nun gemacht haben. So genau kenne ich es doch nicht.
Ich gehe davon aus, dass es diese eine Tür war, als sie die Pelomino verlassen, diese Schiebetür, die auseinandergeht.
Also. Achso, ich dachte, vielleicht wäre es die gewesen, die Vincent sichern musste. Aber ich weiß es nicht.
Das war ja eine Luke.
Das war eine Luke. Okay.
Das war nur eine Luke, genau.
Wäre mir da noch nie aufgefallen.
Nee, es war diese leicht.
Ja, das sind ja die Cockpit-Türen, glaube ich.
Genau, diese Cockpit-Türen, genau. Die halt oben so konisch sozusagen zusammenlaufen. Und unten eben auch.
Ja. Dr. Reinhards Schiff hieß ursprünglich Centaurus und nicht Cygnus. Aber sie haben es dann umbenannt nach einem Sternbild, was in der Nähe eines schwarzen Loches war. Das wurde 1964 entdeckt und es hörte sich plausibel an, dieses Sternbild Cygnus zu nehmen, das denn auch noch einen Hintergrund hatte. Gary Nelson war mit der Art und Weise, wie Bob aussah, nicht zufrieden.
Der war einfach nicht kaputt genug.
Und so nahm er sich einen Baseballschläger und schlug so lange auf das Tonmodell ein, bis er meint, das ist jetzt als Grundlage genau richtig, um den Roboter Bob darzustellen.
Ja, und damit hat er sozusagen einen Homerun gelandet, ne?
Ja.
Ich meine, der sah wirklich gut aus.
Sehr unverwechselbar aus.
Ja, definitiv.
Es gab auch noch ein kleines Problem mit den Laserpistolen der Darsteller. Man brachte an den Laserpistolen vorne kleine Lichter an, um zu sehen, wann sie abdrücken und wann ein Laserstrahl daraus.
Damit die Spezialeffekttechniker nachher einen Anhaltspunkt hatten, die ja eigentlich ja nur Einzelbilder hatten und dann die Laser ja sozusagen auf Papier durchleuchtet, wie bei Zeichentrick. dann eben gemalt hatten. Und dann wurde das Ganze ja über einen optischen Printer zusammenkopiert. Und das, was zum Beispiel, wenn du einen schwarzen Strich hast in Bleistift und dann eben auch schraffierst, dass er dann ausläuft, wenn du das dann in den optischen Kopierer reinpackst, dann ist dann nachher der Bleistift, weil es ja dunkel ist, umgekehrt halt hell.
Ja.
Und das ist dann halt das Licht, ne? Also das Licht, was auch ausfasert. Und die hatten halt dann als Anhaltspunkt diese Lichter in den Laserpistolen, um zu sehen, ah, jetzt ist ein Schuss. Dann nimmt man die Bilder raus, macht dann eben den Laser rein über den optischen Kopierer und dann hat man den Schuss sozusagen nachher beim Zusammenkopieren im Film. Aber die Schauspieler haben beim Spielen halt ständig die Taste gedrückt und somit sich eigentlich ständig gegenseitig erschossen.
Ja, und da man die Stellen schlecht rausschneiden konnte, wenn die Lichter blinken an den Waffen, ist nachher ganz gelassen und die Special-Effekt-Leute mussten halt ohne das Licht auskommen.
Aber es haben sie geschafft. Sah gut aus.
Ja. Und fast alle Dialoge im Film, mit der Ausnahme von ein paar Zeilen, wurden nachträglich synchronisiert. Warum genau, weiß ich jetzt auch nicht. Vielleicht war es zu schwierig, mit dem Mikrofon an die Leute ranzukommen, während da die Drähte an ihnen hingen oder was.
Das kann sein, ja.
Obwohl sie ja auch die meiste Zeit so rumlaufen. Das kann ich mir auch nicht so genau erklären, warum das so ist.
Vielleicht hat es auch im Set zu sehr gehallt, weil das waren ja immer recht glatte Wände alles, ne?
Stimmt, daran kann es auch liegen, dass der Ton einfach nicht gut gewesen wäre.
Ja.
Alan Dean Foster, der die Romanfassung des Films schrieb, war entsetzt über die schlechte Wissenschaft im Drehbuch.
Der hat übrigens auch sehr viele Star Trek Novels geschrieben.
Das stimmt, Dean Foster. Ja.
Und hatte nicht auch den Alien, den Filmroman von Alien?
Genau, geschrieben? Ja.
Und auch viele andere Sachen. Man traf sich mit Alan Dean Foster, um zu beraten, was zu entscheiden ist. Aber wie wir aus dem Film heute kennen, waren immer noch sehr viele Stellen dabei, die wissenschaftlich nicht unbedingt perfekt sind.
Jedenfalls war das der nächste Rewrite. Also wirklich,
der
Film war einer der meisten neu geschriebenen Filme, die es gibt.
Die Filmmusik von John Barry war die erste, die digital aufgenommen wurde. Der erste digital aufgenommene Soundtrack. Trotzdem noch auf LP. Was heißt das jetzt eigentlich genau, was digital aufgenommen heißt? Er wurde nicht auf Band aufgenommen, sondern auf dem Computer, oder? Was sagt mir das?
Wahrscheinlich digital abgemischt.
MP3.
Genau.
Ja, das erste MP3.
Ja, wahrscheinlich wurde er halt digital abgemischt. Halt, ne? mit eben
Yvette Mimieux, ich hoffe mal, das ist richtig ausgesprochen, erhielt eine kurze und lockige Frisur, da die Szenen, in denen sie schwerelos wirkte, überzeugender sind, als wenn sie lange Haare hätte, die ja sonst immer in die falsche Richtung fallen würden.
Das sieht man auch heute im Film, wenn sozusagen Schwerelosigkeit simuliert wird, ist es oftmals so, dass man eben dann Unterwasseraufnahmen macht, damit die Haare dann entsprechend auch richtig sich bewegen. Und das ist natürlich sehr aufwendig.
Für die Rolle des Hans Reinhardt wurde nicht nur Maximilian Schell gefragt, sondern es gab auch andere Darsteller, die in Erwägung gezogen wurden. Und das ist auch ganz interessant. Das
ist eine gute Liste, ja.
Mhm. Wer ist Harry Andrews?
Der sagt mir jetzt nichts.
Aber Peter Cushing?
Den kennen wir aus Star Wars.
Herbert Loom?
Doch, den kenne ich aus allen liegen Jerry Anderson-Produktionen. Aus dem Film Doppelgänger zum Beispiel.
Mhm. Der Name sagte mir auch was, aber Kurt Jürgens? Weiß man nicht, wie die passen würden. Ne? Also es ist
Kurt Jürgens ist doch aus einem Bond.
Der Spion, der mich liebt.
Genau, ja, genau.
Mein erster Bond.
Ja.
Patrick Troughton sagt mir nichts.
Dr. Who ist es.
Mhm. Echt? Ich kenne nur die neuen Dr. Who.
Nee, das ist einer von den älteren
Dr. Zweite.
Aha. Ja, genau.
Ja, ist ja eine englische Produktion. Da muss ja auch einer aus Dr. Who dabei sein. Christopher Lee ist klar, der würde auch gut passen.
Logisch. Donald Pleasence hat ja auch immer den Bösewicht gespielt oder oft.
Ja.
Oder den Psychiater von Michael Myers.
Ja.
Oder eigentlich auch ein Bösewicht, wenn man es so sieht. Ja, aber stimmt.
Anton Differing kenne ich nicht. Sagt euch das was?
Nee.
Hardy Krüger? Das kann ich mir nun überhaupt nicht vorstellen. Nee,
den kann ich mir auch nicht vorstellen. Seltsam. Aber Max von Sydow, Ming.
Der wäre perfekt eigentlich.
Das wär eine gute Parallele noch zu Flash Gordon gewesen.
Genau.
Jeremy Kemp sagt mir auch nichts.
Nee.
Aber es gab immerhin ein paar interessante Darsteller, die das Ganze vielleicht ganz anders gemacht hätten.
Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde schon, dass Maximilian Schell echt perfekt in diese Rolle reinpasst.
Eigentlich schon, ja. Man weiß es ja immer nie so genau, wenn jemand anders das gespielt hätte. Vielleicht hätte man den als perfekt gesehen und gedacht,
ja, kann sein,
hätte man zu Miriam Schell
auch. Was man kennt,
ja, natürlich. Das ist natürlich immer. Aber ich so fand halt damals schon im Kino, ich meine, er hat sich auch selbst synchronisiert als, ja, als deutschsprachiger Schauspieler. Aber seine Stimme auch, das Ding, dieses Erhabene und dieses Selbstverliebte, das hat er echt perfekt rübergebracht.
Kann ich mir das kaum besser vorstellen.
Ja, Dito.
Yvette Mimieux war auch nicht die erste Wahl. Es gab eine andere weibliche Hauptrolle, die hieß Jennifer O'Neill. Machte eine einzige Testaufnahme für den Film, bevor sie von Regisseur Gary Nelson darauf hingewiesen wurde, dass sie ihre Haare sehr kurz schneiden lassen müsse.
Ja, sie wollte einfach nicht, dass man ihr die Haare schneidet und...
Obwohl, sie haben es versucht und sie hat dabei relativ viel Wein getrunken.
Nach jedem Trimmen ihrer Haare hat sie ein Glas Wein getrunken.
Ja, ob das nur zufällig war, bei einem Autounfall war sie bewusstlos und danach war sie wohl nicht mehr in der Lage, diese Rolle wahrzunehmen. Gary Nelson wollte der unbekannten Sigourney Weaver. Wer ist das denn?
Ich weiß nicht, die hat, glaube ich, in irgendeinem Alien-Film mitgespielt dann später.
Ach so, oder irgendwas mit Geistern hat sie auch, glaube ich, mal
gemacht. Ja, ja.
Die sollte eigentlich auch die Hauptrolle spielen, aber...
Also die Casting-Agentur hat, oder Abteilung hat einfach ein Veto eingelegt, weil ihr der Name Sigourney Weaver nicht gefallen hat. Und deswegen haben sie es abgelehnt, also weil der Name nicht so toll klingt. Ich weiß zwar nicht, warum das wichtig ist für einen Film.
Und da war der Name halt nicht schön und deswegen nahm man Yvette Mimieux.
Ist halt Disney.
Hört sich halt gut an. Ist dir aufgefallen, dass die Türen der Raumschiffe anhört wie der Soundeffekt aus Star Wars?
Welcher Soundeffekt aus Star Wars?
Wenn sich die Türen öffnen.
Türen? Nö, das ist mir nicht aufgefallen. Mir ist nur aufgefallen, dass einmal, wo Vincent dieses Kabel
rausschießt, seinen Magneten abschießt, dass das Tür mit das von Tür von Star Trek ist.
Ja, genau. Das ist mir genau, aufgefallen. Genau, diese haben sie das verwechselt.
Das kann sein, das weiß ich nicht.
Und nach dem Tod von Yvette Mimieux 2022, also dieses Jahr im Januar, ist Joseph Bottens Charlie Peiser der letzte lebende Hauptdarsteller aus dem Film.
Oha.
Und hier noch ein paar Zahlen, die aus dem Jahr ganz interessant sind. Das Schwarze Loch hatte ja genau wie der Film, den wir zuerst besprochen haben, Flash Gordon, ein Budget von 20 Millionen. Flash Gordon hatte damals 24 Millionen eingenommen, was nicht so toll war. Aber 36 Millionen, was das Schwarze Loch hier eingenommen hat, war auch nicht unbedingt das Ergebnis, was sie sich erhofft hatten.
Ja, wie gesagt, das Problem war, alle haben gedacht, das ist ein Star Wars-Klon, da sind jetzt Raumkämpfe. Und das war nicht so. Es war halt ein ruhiger Film im Endeffekt am Anfang. Und es gab halt eine Story mit einer Crew und nicht 10, 20 Raumflieger, die da rumflogen und sich gegenseitig abgeballert haben. Es war halt nicht so viel Action wie in Star Wars.
Ja, aber trotzdem, wenn man dagegen Star Trek sieht, der nur ein paar Wochen vorher anlief, der hat zwischen 80 und 140 Millionen eingenommen. Ich habe sehr viele unterschiedliche Daten gefunden und die lagen immer irgendwo dazwischen, wenn man das vergleicht. Allerdings sind die natürlich auch schon klar bekannt gewesen.
Star Trek war bekannt aus dem Fernsehen und man hat ja auch lange auf eine Fortsetzung gewartet. Also die ganzen Fans. Das es sollte ja erstmal da auch sozusagen ein zweiter Anlauf kommen und der zweite Anlauf der Fernsehserie wurde dann sofort in einen Film eigentlich umgewandelt.
Und die hatten auch das höchste Budget, was damals überhaupt für einen Film ausgegeben wurde, ca. 44 Millionen. Das war schon immerhin schon mal mehr als das Doppelte vom Schwarzen Loch.
Da können wir auch mal drüber reden, glaube ich, weil da gibt es auch genug Material zu Star Trek.
Das stimmt, ja. Allerdings haben die Jungs von Trek am Dienstag das schon so perfekt gemacht, dass dem nichts mehr hinzuzufügen ist. An dieser Stelle viele Grüße an Sebastian und Simon.
Auch wenn man da sieht, Rocky 2, Budget 7 Millionen und Einspielergebnis 200 Millionen.
Ja, die waren schon...
Ja, aber da gab es halt aber auch Rocky 1 und der war ein Riesenerfolg. Ne? Das ist eine Fortsetzung.
Also, solche Filme sind auch etwas massenkompatibler. So Science-Fiction-Filme sind zu der Zeit immer noch... Auch trotz Star Wars immer noch so ein Randbudget gewesen.
Obwohl, wenn man guckt, ne, Alien, 11 Millionen Budget, also recht wenig im Vergleich.
Obwohl das eher im Bereich Horror anzusiedeln war.
Das stimmt.
Es gibt ja sehr viele Horrorfans.
Ja, das stimmt. Also es ist eher ein Horrorfilm als ein
Naja, eigentlich ist es ziemlich 50-50 so, finde ich.
Alien, der Gewinner in diesem Jahr war auf jeden Fall Moonraker. Der hatte 34 Millionen gekostet und spielte 210 Millionen ein. Und der Verlierer war eindeutig Meteor mit Sean Connery, der nur 8,4 Millionen einspielte, obwohl er auch 16 Millionen gekostet hat.
Der war auch nicht wirklich gut.
Ich glaube, ich kenne ihn gar nicht.
Da, ich schon.
Ich hatte den damals hauptsächlich auf Super 8, da waren die... Hm. Da ging der.
Da ging er immer. Der hatte aber die richtige Länge dann
für den Inhalt. 40 Minuten immerhin. Aber mit am meisten verdient hat in dem Jahr Mad Max. Der hatte nur $200.000 gekostet und hat auch 100 Millionen eingenommen.
Ja, darfst du auch nicht vergessen, dass Mad Max in Australien produziert wurde und nicht in Hollywood. Deswegen war es natürlich um einiges günstiger.
Das stimmt, ja. Ja, er hat ja auch wirklich nicht viele Special Effects gehabt.
Doch, schon. Aber es sind halt alles Practical-Effekte halt gewesen. Ne? Also Stunt-Leute, Explosionen, also die eigentlichen Special-Effekte, ja, die Special-Optical-Effekte jedenfalls. Und nicht diese ganzen Geschichten mit dem x-fachen Umkopieren und sowas alles und übereinanderlegen von verschiedenen Filmebenen und zusammenkopieren. Das ist halt das, was es richtig gekostet hat damals.
Ja, sie brauchten nichts nacharbeiten, sie brauchten nur die fertigen Effekte filmen sozusagen.
Genau.
Sprechen wir mal über die Darsteller, die eben wirklich nicht ohne waren in dem Film. Sehr viel Bekannte. Fangen wir an mit Anthony Perkins, den man ja hauptsächlich...
Der Psychokiller.
Hauptsächlich aus Psycho kennt, ja.
Genau.
Er hat gar nicht so viele andere bekannte Filme gemacht, glaube ich, ne? Wie gesagt, wir sagen die meisten Filme jedenfalls nicht.
Nee, auch nicht.
Psycho 2 und 3 hat er auch noch mitgemacht.
Ja. Yeah.
Psycho 4 auch noch.
Ich habe nur drei noch.
Ich weiß gar nicht, an drei erinnere ich mich überhaupt nicht.
Den dritten habe ich im Kino gesehen, die ersten beiden nicht.
Ich habe auch nur zwei gesehen.
China Blue kenne ich, doch, doch.
Sprengkommando Atlantik war auch mit Roger Moore. Ne?
Der war mit Roger Moore, genau. Und da war auch Anthony Perkins bei, richtig. Ja, Mord im Orient Express. Der war gut.
Anthony Perkins ist schon 1992 in Hollywood gestorben.
Wahrscheinlich hat er den zusammengeschnittenen Psycho 4 gesehen und dann war es das. Ja.
Mit dabei ist auch noch Ernest Borgnine, der wirklich ein sehr sympathischer Schauspieler ist, wie ich finde. Der irgendwie immer gute Laune verbreitet.
Den kenne ich auch aus einigen Filmen.
Ja, stimmt. Also, Flug des Phönix.
Genau, Flug des Phönix. Ja, stimmt. Die Wikinger, Vikings mit Kirk Douglas.
Ja.
Ne, der ist auch.
Der Supercop mit Terence Hill.
Stimmt.
Die Klapperschlange natürlich.
Ja. Eisstation Zebra.
Die meisten kennen ihn wahrscheinlich aus Airwolf.
Und da haben wir es auch wieder, ne? Die Höllenvater Poseidon. Also einer der Katastrophenfilme, im Endeffekt auf denen ja das Schwarze Loch basiert. Konvoi.
Stimmt, ja. Da war doch der Polizist.
Stimmt, genau.
Er ist immerhin 95 geworden und ist 2012 an Nierenversagen gestorben.
Das letzte Mal habe ich ihn auch wirklich in Der Schatz im All gesehen. Das war so ein italienisch und deutsche Koproduktion.
Die Schatzinsel, die Geschichte.
Genau, die Schatzinsel im All, genau. Das war irgendwie, glaube ich, ein dreiteiliger Fernsehfilm oder sowas.
Das stimmt.
War gar nicht mal so schlecht. Typisch europäisch, aber gar nicht schlecht.
Dann haben wir Joseph Bottoms, der den Charles Peiser gespielt hat. Das ist der einzige Schauspieler aus dem Cast, der noch lebt. Er hat allerdings auch kaum irgendwo mitgemacht, später noch.
Also ich kannte ihn vorher nicht und ich kannte, also danach habe ich ihn eigentlich auch so gut wie nicht mehr gesehen.
Er hat zwar bei ein paar Fernsehserien mitgespielt, Walker, Texas Ranger oder Profiler.
Na, da gab es ja zig Folgen.
Aber wenn man da in ein, zwei Folgen mitspielt, dann bleibt einem das nicht unbedingt in Erinnerung. Maximilian Schell ist ja wohl der erfolgreichste und bekannteste Schauspieler aus dem Cast.
Mhm.
Da waren die Filme, die er mitspielte und Auszeichnungen oder so riesig, also das konnte man kaum alles übersehen.
War auch zu der Zeit einer der erfolgreichsten deutschen Schauspieler in Hollywood.
Obwohl ich eigentlich kaum einen Film mit ihm gesehen habe. Ich habe damals Steiner, das Eiserne Kreuz gesehen, weiß ich noch.
Die Brücke von Arnhem auch, ja.
Doch. Ja. Heidi kehrt heim.
Doch, ich habe Top Carpi mal gesehen. Das ist, glaube ich, ein Film mit einem Diamanten oder so.
Genau, ja.
Dann haben wir Robert Foster, der den Captain Don Holland spielt, der auch in Katastrophenfilmen spielte, zum Beispiel Goliath, Sensation nach 40 Jahren.
Nicht zu vergessen, der Horroralligator.
Ja,
auch ein Katastrophenfilm.
Ja, der war die Katastrophe.
Aber
der
Film, anders gemeint.
Anders gemeint, genau. Ein Horrorfilm, der war nicht gut, nee.
Ach, Psycho hat er auch gespielt?
Ja, und er spielte auch in Jackie Brown mit von Quentin Tarantino. Mhm. Dann haben wir Yvette Mimieux, wo ich auch lange Zeit nicht wusste, dass sie
in Time Machine
in der Zeitmaschine mitspielte, genau. Als Rina, einer Eloy.
Genau, sie hat das, das Futter gespielt, sozusagen.
Ja. Aber den Film fand ich damals so gruselig.
Ja.
Die Evox hätte ich fast gesagt.
Ich komme auch gerade nicht drauf.
Die sind auch gruselig. Wie hießen die jetzt noch? Morlocks.
Die Morlocks, ja, genau.
Da saß ich im Stuhl und krallte mich in die Lehne, weil die so gruselig waren. Und wenn man die aus heutiger Sicht aussieht, dann ist das eher lustig. Aber,
ja, aber damals, ich habe die Zeitmaschine auch als Kind gesehen, ich meine, diese leuchtenden Augen im Dunkeln, das war schon, ja, schon gruselig.
Ja, die schiefen Zähne mit den...
Genau, und die Eloy waren ja nichts weiter als gezüchtetes Futter für die Eloy, für die Morlocks.
So, bevor wir jetzt richtig endlich mit dem Film loslegen, kommen wir noch schnell auf die Synchronsprecher zu sprechen. Vincent wurde im Original, wie wir schon sagten, von Roddy McDowall gespielt und in Deutsch von Wolfgang Ziffer.
Nicht ärgern, Mr. Pizer. Die allerletzten werden die allerersten sein.
Vincent, haben Sie dich programmiert, um mich zu ärgern?
Nein, Sir, um Sie zu bilden.
Der zum Beispiel auch Nummer 5 in Nummer 5 lebte, gesprochen hat.
Und ab Episode 1 auch C-3PO und
ja,
Star Wars.
Ja, genau.
Dann haben wir Captain Don Holland. Der ist wohl von dem bekanntesten Synchronsprecher hier gesprochen worden, von Thomas Danneberg.
Hör mir zu, Charlie. Du tust deine Arbeit hier und ich kehre zum Schiff zurück, um am Regulator zu arbeiten. Du brauchst mir nicht den Weg zu zeigen, Max. Den finde ich schon von allein.
Der auch Terence Hill, Dan Aykroyd, Rutger Hauer, John Cleese, Nick Nolte, Adriano Celentano oder auch Dennis Quaid gespielt hat, gesprochen hat. Außerdem ist er Synchronregisseur und Dialogbuchautor. Also der ist schon in dem Bereich sehr aktiv.
Mhm. Gewesen.
Ja. Dr. Alex Durant, also Anthony Perkins, wurde von Horst Schön gesprochen.
Auf die große Pilgerfahrt zu dem, was möglicherweise Geist Gottes ist? Oh ja. Das möchte ich.
Richard Burton hat er synchronisiert.
Aber was wichtig ist, hat Horst Schön auch einige Jahre lang Bert in der Sesamstraße synchronisiert.
Stimmt.
Und da hat auch diesen Marshall in der Western, wie hieß das nochmal, die alte Western-Serie.
Rauchende Colts?
Ja, Rauchende Colts, genau. Da war genau. Der Marshall.
Stimmt, der Marshall, ja, hast recht.
Yvette Mimieux wurde von Gisela Fritsch synchronisiert.
Wenn es noch eine Gerechtigkeit gibt, möge das schwarze Loch ihr Grab werden.
Die auch Judi Dench und Susan Sarandon synchronisiert hat. Ernest Borgnine wurde von Joachim Kadenbach synchronisiert.
Wenn wir jetzt nicht wegkommen, wird er uns alle umbringen, Captain. Sie spielen mit unserem Leben, aber mit meinem werden Sie nicht spielen.
Schluss, Harry. Das ist auch ein deutscher Schauspieler und Synchronsprecher, der aber nicht, meines Wissens nicht viele bekannte Schauspieler synchronisiert hat, da er halt hauptsächlich Schauspieler war. Lieutenant Peiser wurde von Joachim Pukas synchronisiert.
Max. Dr. Reinhardt hat dich für die Beschaffung dieser Teile abgestellt. Sei nicht bockig.
Der auch Terence Hill synchronisierte, aber schon etwas früher in den Winnetou-Filmen bei Unter Geiern zum Beispiel.
Hat David McCollum synchronisiert bei Solo für Onkel.
Ach ja, in der alten Fernsehserie.
Genau, das war das nicht? Ilya Kuryakin.
Ja, da.
Genau.
Hans Schwarz hat Bob synchronisiert.
Mann, bin ich froh, dass du endlich kommst. Ich konnte vorhin nicht so reden, wie ich wollte, aber ich habe dir eine Menge zu erzählen. Wenn Maximilian wüsste, dass du hier bei mir bist, würde er uns beide zur Schnecke machen.
Das war ein deutscher Ringer und auch Schauspieler, dem aber heutzutage wahrscheinlich keiner mehr was sagt. Maximilian Schell wurde synchronisiert von...
Maximilian Schell.
Wow.
Als deutschsprachiger Schauspieler kann man sich auch mal selber synchronisieren.
Das hättest du nicht tun dürfen. Er war ein guter Mann.
Beschützen Sie mich vor Maximilian.
Ich finde es sowieso eigentlich schön, wenn Schauspieler sich selbst synchronisieren, wenn sie es halt können.
Wenn es möglich ist,
ja. Ja, ich meine, Christopher Lee hat sich ja auch
ein
paar Mal selbst synchronisiert im Deutschen. Und das klingt einfach nur fantastisch, finde ich.
So beim
letzten Einhorn
zum Beispiel. Genau, letzten Einhorn.
Top, da spielt er, wie gesagt, den wie gesagt, König.
Ja.
Oh.
König.
Diesen
der König.
Diesen bösen König halt. Und der ist halt im Original, im Englischen und eben auch im Deutschen halt von ihm gesprochen. Das ist einfach großartig.
So, dann besprechen wir mal kurz den Film, der natürlich mit dieser unglaublichen Eingangssequenz anfängt, nachdem man die Ouvertüre gehört hat.
Jetzt darf ich? Genau. Das war seinerzeit ja die längste Computersequenz, die es in der Filmgeschichte gab. Ich meine, angefangen hat es ja mit so einem Film wie Star Wars, mit so kurzen Sequenzen, die halt wirklich aus dem Computer stammen. Aber dieser Film hat wirklich die längste Sequenz gehabt. Und die sah früher großartig aus und sie finde, sieht auch immer noch großartig aus. Dieses so ein Grid, so ein Netz, in dem dann halt herumgefahren wird mit der Kamera und dann geht es halt auf dieses schwarze Loch zu, auf diesen Trichter und dann wird man da reingesogen. Das sieht echt toll aus.
Ja, da gibt's nichts dran auszusetzen. Das sieht alles auch heute noch perfekt aus. Und so kann man auch mal einen Vorspann drehen, der interessant ist, den die Leute auch gucken würden. Nach der Titelsequenz sieht man ein
Weltraum, der nicht nur schwarz mit weißen Punkten ist, mit weißen Sternen, sondern der wirklich auch Nebel hat. Also der Weltraum ist farbig. Er hat blaue und violette Nebelwolken und sieht einfach nur cool aus, fand ich.
Das stimmt, ja. Nicht einfach nur Punkte.
Wie man aus Star Trek und Star Wars kennt.
Und man hört die Stimmen der Besatzung der Pelomino und man sucht am Anfang erstmal das Schiff, wo kommen die Stimmen her, bis man sieht, dass das von unten links klein auf einen zukommt. Immer groß, größer werdend, bis es an einem vorbeifliegt.
Ich finde, das Design des Schiffs erinnert mich so ein bisschen an die Mondlandefähre.
Stimmt, die Pelomino sieht aus, genau, sieht aus wie das Lem.
In der ersten Szene in dem Schiff, als Vincent sagt, das größte schwarze Loch, das ich je gesehen habe, Mr. Peiser. Und an der Stelle kann man sehen, wie eine Hand Vincent wahrscheinlich ein bisschen im Gleichgewicht hält und unten für ein paar Sekunden lang am Fuß festhält.
Ich glaube, der wird gedreht einfach, ne, oder? Mhm. In der Szene dreht er sich einfach so rum und unten.
Ein bisschen dreht zu dem Schauspieler, genau.
Ist er wahrscheinlich auf der Stange fest und der dreht dann einfach so an dieser Kugel.
Er hätte sich ruhig mal schwarze Handschuhe anziehen können.
Ja, das... Schade eigentlich, ne? Ich meine, der Film hat echt ordentliche Spezialeffekte, aber sie haben teilweise echt nicht aufgepasst, weil man die Sachen wirklich sieht. Ne? Also ob es nun ein paar Fäden sind oder irgendwelche Stangen sind. Gerade eben diese Hand, da hätte man einfach einen schwarzen oder schwarz anmalen, hätte man die Hand nicht gesehen.
Aber wahrscheinlich haben sie nicht damit gerechnet, dass es auffällt.
Vor allen Dingen, dass Leute später dann solche Filme dann mit hoher Auflösung mit Einzelbildfortschaltung sich angucken, um dann Fehler zu suchen.
Ja, das erste Mal hat das kein Mensch gesehen.
Nee, ich habe es im Kino auch nicht gesehen.
Sehr ganz unwahrscheinlich.
Ehrlich, ganz ehrlich.
Und die nächste Szene, in der Dr. Kate McRae und wie heißt der noch?
Peiser,
glaube ich, ja, ist auch egal. Ja. Schweben schwerelos auf einen zu durch das Schiff. Das sieht schon sehr ordentlich aus.
Es ist echt ein ordentliches Matte Painting. Was wirklich, also das Schiff sieht riesig aus eigentlich, also als ob es mehrere Stockwerke hat.
Es ist so ein bisschen TARDIS, es sieht von innen größer aus wie von außen.
Ja, das stimmt.
Man kann das ganz schwer einschätzen, weil sieht man die Leute mal außerhalb des Schiffs?
Wenn es landet, nicht. Sieht man, wie die Röhre andockt.
Wie die Röhre andockt.
Da sieht das Schiff eigentlich viel kleiner aus.
Ja.
Also halb so groß wie das, was da vermittelt wird, auf alle Fälle, genau. Aber so innen drinne jetzt, also wenn nicht dieser Tunnel eben, aber so im Cockpit selber, das kommt schon von der Größe her hin.
Ja, mir ist auch erst später aufgefallen, dass sie, wenn sie miteinander sprechen über das schwarze Loch, dass sie gar nicht bei alle im selben Raum sind, sondern in verschiedenen Räumen.
Stimmt, es ist einmal das obere Cockpit und dann glaube ich irgendwie ein
und unten
sitzen. Irgendein Deck, wahrscheinlich im Wissenschaftslabor oder sowas.
Ja.
Jedenfalls haben sie auf mehreren Ebenen ihre Holoprojektoren.
Und er sagt, das ist das größte schwarze Loch, dem ich je begegnet bin. Das hört sich an, als wenn man ständig schwarzen Löchern begegnet.
Aber nur kurz.
Die Effekte des schwarzen Lochs selbst wurden durch einen Strudel in einem Plexiglas-Wassertank hergestellt. Man fügte verschiedene Farben hinzu und wurde beleuchtet in den Tank von unten. Und so entstand der Effekt des schwarzen Loches. Der Tank wurde auch schon benutzt für den Film 20.000 Meilen unter dem Meer. Das heißt, auch die Nautilus ist schon in diesem schwarzen Loch rumgeschwommen.
Aber bei diesem schwarzen Loch sieht das vom Effekt her echt um einiges besser aus als in dem Film Flash Gordon, den wir schon mal besprochen haben. Das war ja auch ein Wassertank, in dem man Farbe reingekippt hat und dann eben so einen Strudel erzeugt. Allerdings waren die Farben da
Da war alles mehr
poppig. Das war alles mehr poppig bunt. Und da waren auch große Farbblobs drin. Wenn das hier wirklich aussah wie so Sterne und Lichter, die sich da so rotieren.
Flash Gordon hat man auch nicht so viel Wert auf Realismus, sondern eher auf
Comic.
Eine interessante Optik gelegt.
Hm, das stimmt schon.
Und dann entdecken sie auch, dass vor dem schwarzen Loch noch ein unbewegliches Objekt steht, was wohl ein Schiff ist. Und sie versuchen herauszufinden, was das ist. Was das für ein Schiff ist. Und was ich auch ein bisschen komisch finde, ist, dass sie das Schiff mit komplett anders aussehenden Schiffen vergleichen.
Ja, sie rattern erstmal so sämtliche Stationen und Schiffe durch, die sich in der Gegend befinden sollen, ne?
Ja, aber eigentlich sollte doch sofort auffallen, was das für ein Schiff ist eigentlich.
Die Silhouette ist eigentlich unverkennbar.
So viele Schiffe kann es eigentlich nicht geben, die sie...
Aber ich finde, das macht die Szene irgendwie interessant und spannend, richtig, weil genau das ist mir auch immer im Gedächtnis geblieben.
Genau.
Wie er auch die Namen vorliest.
Die ganzen Stationen aus den verschiedenen, von den verschiedenen Ländern.
Und das matcht dann
auch. Pluto 4 Japan und so.
Das Sahara-Modul.
Das Sahara-Modul.
Es muss nicht immer realistisch scheinen.
Und das Letzte ist es natürlich dann, ne? Oder ja, gut, man weiß nicht, ob es das Letzte ist. Vielleicht werden dann auch noch welche gekommen, aber.
Genau. Und da ist es nämlich auch die Raumsonde 1.
Stimmt, vielleicht haben sie es mit Absicht gemacht.
Stimmt.
Vielleicht ist da drinnen auch eine Katastrophe passiert.
Wer weiß.
Zu Beginn des Films erklärt Dr. Kate McRae fälschlicherweise, allerdings nur im Englischen, sagt sie, dass sie bewohnbares Leben im Weltraum versucht zu entdecken, was natürlich totaler Quatsch ist, sondern bewohnbare Welten.
Dr. Kate, wasn't that the ship your father was on?
USS Cygnus. Its mission to discover habitable life in outer space. Same as ours.
Aber im Deutsch hat man das geändert.
Korrigiert?
Ja.
Aber sie sagte auch noch danach, dass das die gleiche Mission ist, die sie auch haben.
Ja. Richtig, genau.
Aber sie sind ja ein bisschen, also mit weniger Leuten, die gleiche Mission.
Gleiche Mission mit
weniger Leuten, aber
viel später halt, ne?
Also ja, okay.
Ist, weil das Ding ist ja nie zurückgekommen, es war verschollen. Wahrscheinlich haben sie dann auch gesagt, ja, jetzt geben wir ein paar Euronen weniger aus. Ja,
nach dem Schiff war nicht mehr genug Geld da für ein größeres.
Nehmen wir eine kleine Crew,
ja, auch verschwindet Schiff. Ist nicht so schlimm.
Wenn die verschollen sind, dann sind es halt nur 4.
Ja. Und ein Roboter.
Und ein Roboter, ich meine, hey.
Der wahrscheinlich teurer ist wie das Schiff.
Aber ich meine, das andere war eine ganze Stadt, die verschollen war.
Nun beschließt man, sich das Ganze näher anzusehen und das Risiko zu wagen, sich das Schiff einmal aus der Nähe anzusehen.
Und fliegt natürlich auf ein schwarzes Loch zu.
Was auch seltsam ist, kurz vor dem Start, als sich das Schiff zum ersten Mal dem schwarzen Loch nähert, sagt er, schnallen Sie sich an, sonst haut euch die Schwerkraft vom Stuhl. Harry schnallt sich auch an und macht auch schon einen sehr angestrengten Eindruck, während im Hintergrund Dr. Kate immer noch im Schwerelos rumfliegt, als wenn sie das Memo nicht gehört hätte. Also sie wird da überhaupt nicht von beeinflusst. Das passt nicht so ganz zusammen.
Das stimmt.
Aber ihr passiert nichts und sie fliegen auf das Schiff zu und plötzlich hören die Vibrationen auf und...
Sie sind sozusagen in einer Schwerkraftblase.
Alles ist ruhig und sie fliegen ganz langsam zu einer phänomenalen Musik an der Cygnus vorbei, was sehr beeindruckend aussieht.
Ja, dann beleuchten sie halt mit ihren Scheinwerfern das Schiff und dann sieht man erstmal die ganze Größe und diese ganze Struktur, die wirklich einfach nur bombastisch aussieht.
Mikrorichtstrahlantenne aktivieren. Empfangen Sie irgendwas, Charlie? Negativ, Alex. Diesmal können unsere Signale nicht durchkommen.
Stelle, wo sie die Gravitation wieder erfasst.
Die rollt.
Und sie auf das...
Wo sie dann anfangen zu rollen und dann da kommen sie aus dieser Schwerkraftblase, die Cygnus umgibt, raus und werden dann vom schwarzen Loch angesogen und dann fangen sie an halt zu rotieren und ins schwarze Loch gesogen zu werden.
Und von der Kameraeinstellung aus sieht man, dass sich das ganze Schiff dreht, nur Vincent bleibt immer gerade.
Der bewegt sich sozusagen genau wie die Kamera, also rotiert mit der gleichen Geschwindigkeit der Kamera. Und somit sieht das eben aus, als ob das ganze Set sich sozusagen bewegt um den Androiden rum.
Draußen am Schiff löst sich eine Klappe und Vincent beschließt, nach draußen zu gehen, um die Klappe neu zu befestigen. alle Luke. Er hängt an einem, leider nicht Draht, sondern scheinbar ist es nur ein Seil.
Ein Seil, was nachher reißt, genau. Ja, und dann wird er ins schwarze Loch gezogen. Ja. Aber er ist ein schlauer Roboter, hat dann auch so ein Notfallsystem.
Er ist ein Schweizer Armee-Roboter.
Schweizer Armee, deswegen ist er auch rot und weiß und sowas alles. Und dann schießt er so ein Elektromagneten aus seiner Front raus und dieser Schuss hört sich genauso an wie die Tür von der Enterprise-Brücke.
Genau. Er zieht sich zurück, kommt an Bord des Schiffes und man sieht auch das erste Mal, dass er telepathischen Kontakt mit Dr. Kate McRae aufnehmen kann. Was ich auch eine interessante Idee finde, dass ein Roboter Telepathie mit einem Menschen haben kann. Sowas habe ich eigentlich auch noch nie in irgendeinem Science-Fiction-Film.
Jedenfalls flaxt er ja, ne?
Ja.
Es gibt wenig kühne Piloten, oder nee, was war das?
Alte.
Es gibt wenig junge kühne. Was war das?
ich kann das auch mal auswendig.
Ja, das kann ich auch mal auswendig.
Wenig kühne Piloten und, wenig alte Piloten.
Nee. Es gibt viele kühne Piloten, es gibt viele alte Piloten, aber es gibt wenig kühne alte Piloten.
Ja,
so war es, genau. Jetzt haben wir es mal.
Er flaxt. Es gibt alte Piloten und es gibt kühne Piloten, aber es gibt sehr wenig kühne alte Piloten.
Da merkt man das erste Mal, dass dieser Vincent eigentlich auch Klugscheißer-Roboter heißen
könnte.
Der hat einen
Klugscheiß-Modus, ja. Aber was für ein.
Das kommt den ganzen Film. Sind manche Besatzungsmitglieder auch etwas genervt.
Ja.
Sie schaffen es wieder zurück zur Cygnus zu fliegen, wo dann plötzlich ein Lichterfeuerwerk, mir fällt gerade kein Wort ein, was da weitergeht.
Da musst du hier Volker Kräft aus dem Hörspiel einspielen, stimmt, weil der das sehr gut ausdrückt,
was diese Szene.
Ja, wie eine Flut von Lichtern.
Ja.
Da. Plötzlich Lichter. Tausende von Lichtern. Eine Flut von Lichtern. Das Geisterschiff ist aus der Dunkelheit erwacht.
Genau.
Wie ein Weihnachtsbaum am Heiligabend.
Richtig. Genau, wie ein Weihnachtsbaum am Heiligabend, ja.
Das sah auch sehr beeindruckend aus.
Richtig, also das spiegelt auch nochmal diese Größe des Schiffs wieder, wo man die ganze Struktur noch besser sieht.
Ja, Dr. Kate McRae stellt auch fest, dass scheinbar noch Menschen an Bord des Schiffs sind und fühlt das. Und sie beschließen, auf der Cygnus zu landen. Man stellt auch fest, dass es gut ist, dass sie in den letzten 20 Jahren die Designs der Raumschiffe scheinbar nicht geändert haben, denn das Schiff passt genau auf diesen Fahrstuhl. Hätte weder größer sein dürfen, noch eine andere Form haben dürfen.
Was sie ja auch noch bestärkt, ist ja, dass sie ja ihren Vater an Bord des Raumschiffs vermutet.
Genau. Stimmt, ja. Das ist ja auch ein Grund, warum man fragt, warum hat sie diese Silhouette des Schiffs nicht sofort schon erkannt? Ich meine, ihr Vater ist da drauf verschollen.
Das stimmt, ja.
Sie hätte doch gleich sagen können, ey, das kommt mir bekannt vor. Das ist doch die Cygnus. Da war mein Vater drauf.
Warte mal, ich guck erst mal.
Könnte ja auch eine andere Station sein.
Vielleicht ist auch das Schwesterschiff gewesen. Ich weiß ja nicht, wie viele die davon haben.
12.
Genau, Kolossus, die Cygnus.
Vincent schwebt auch wieder an Bord, während sie andocken. Und sie beschließen erstmal das Schiff zu erkunden und lassen den Peiser an Bord, ne? Ja.
Genau, der soll erstmal an Bord bleiben und aufpassen, damit da nichts passieren kann.
Kaum sind sie an Bord, werden sie beschossen und ihrer Waffen entledigt.
Eigentlich werden ja nur gezielt, wird auf die Waffen geschossen und eben auf den Roboter, der aber auch von vornherein halt ausgefahrene Laserkanonen hat.
Ja, die er schlecht fallen lassen kann.
Genau.
Das ist wie bei Wolverine. Lass deine Messer fallen.
Moment.
Sie betreten weiter das Schiff und man stellt sehr schnell eine Ähnlichkeit zu Star Wars fest. Denn auch die hohen Gänge hier haben alle keine Geländer.
Genau wie den Sternzerstörern.
Genau. Ja. Irgendwann ist halt kein Geld mehr da.
Außerdem kann man da viel besser runterfallen für spannende Szenen.
Wir sind in einer riesen Halle, die sehr gigantisch aussieht.
Und man kann eigentlich einmal komplett durchs Schiff nach vorne gucken.
Ja, es erschließt sich der Sinn nicht so ganz. Er sieht zwar toll aus, aber es ist irgendwie eigentlich total sinnlos.
Also ich gehe davon aus, dass das Ding, das war ja mit einer Crew, die ja, wie gesagt, einer Stadt gleichkommt oder einer kleinen Stadt gleichkommt. Und wahrscheinlich soll das Design halt auch so sein, dass eben auch eine gewisse Größe dargestellt wird, damit man sich nicht irgendwann
so
Beklemmung und genau, beengtes Gefühl aufkommt, weil das ist ja ein Schiff, was eben sehr lang unterwegs ist, ne? Also wie so ein Generationsschiff halt.
Nachdem die Besatzung den Eingangsbereich verlassen hat, sieht man, wie bewaffnete Roboter durch die Flure gehen.
Und Richtung Pelham Ino
gehen,
ja. Abbiegen, ja.
Die sehen auch schon sehr bedrohlich aus.
Das Roboterdesign fand ich wirklich echt cool, muss ich sagen.
Sie bewegen sich zwar etwas umständlich, aber sehen trotzdem sehr gut aus.
Ja, sie bewegen sich wirklich mit extrem ruckigen Bewegungen.
So wie man sich früher Roboter vorgestellt hat.
Und wenn man heute sieht, wie Roboter sich bewegen, dann ist es alles andere als hakelig. Aber es ist halt typischer Zeitzeuge, ne, der Film.
Ja, jetzt kommt noch was Tolles. Sie fahren erstmal Achterbahn.
Genau, in einem, ich sag mal, Rohrpostsystem außen am Schiff montiert.
Das sieht aus, als wenn das sehr viel Spaß bringt, weil die Röhren auch durchsichtig sind und man fast wie auf einem Auto durch den Weltraum fährt.
Würde wunderbar auch zu Disneyland passen.
Eigentlich so schon, dieses, ne? So eine Tour.
Black Hole Ride.
Genau, ja. So eine Achterbahntour, so. Richtig. Ja, genau.
Hätte es vielleicht auch gegeben, wenn der Film erfolgreich
gewesen wäre. Ja.
Verdammt.
Es sollte ja auch mal, als Tron im Kino war, der zweite Tron-Teil, sollte eigentlich auch eine Neuverfilmung vom Schwarzen Loch eigentlich stattfinden. Aber
ja.
Als Tron leider dann auch nicht so die tollen Einspielergebnisse gezeigt hat.
War schon nicht schlecht, aber immer noch nicht ausreichend.
Haben sie dann gesagt, ach nee, das wird doch noch nicht so weit.
Aber ein Tron-Ride gibt das in einem Disneyland.
Ja. In Asien, ja, genau.
Da sitzt man auf den Motorrädern.
Das sieht auf den Leitzeigen, das sieht echt cool aus.
Das würde ich auch gerne mal ausprobieren. Ja. Ein Augenblick später kommen sie in die Zentrale, die, wie ich finde, die genialste Zentrale eines Raumschiffes ist, die ich je gesehen habe. Über Funktionen und kann man sich streiten, aber es sieht einfach genial aus.
Ja, so das ist, also erstmal ist es auch da wieder, es sieht einfach bombastisch groß aus. Eine riesige Halle und rundum mit Bedientafeln, die leuchten und.
Eine große Kuppel mit freier Aussicht auf die Sterne.
Und sie haben sogar sowas wie einen eingefangenen Meteoriten oder irgendwas, jedenfalls.
Scheinbar auf zur der Energiegewinnung oder wo auch immer für, obwohl sie direkt daneben stehen. Man weiß nicht, was es genau sein soll. Da ist ja auch ein blauer,
halber Planet, wie es aussieht, ja.
Es sieht in erster Linie toll aus.
Das stimmt.
Vielleicht steckt auch eine Idee dahinter. Sie gehen nun durch diese Zentrale, die scheinbar komplett verlassen ist, bis auf die
Roboter, die an den Bedientafeln sitzen, ja.
Und sie überhaupt nicht beachten. Der Einzige, der sie beachtet, ist ein etwas größerer Roboter, der ihnen entgegenschwebt. Wie wir wissen, ist das
Maximilian?
Ja, die Fortfindungsstörung. Ja, Maximilian kommt auf sie zu mit rotierenden Messern und sieht sehr beängstigend aus, der auch sehr gut designt ist.
Aber wofür hat er diese Messer eigentlich? Warum hat er die angebaut bekommen?
Zum Kartoffelschälen.
Man weiß es nicht genau.
Obwohl er ist ja scheinbar so eine Art Leibwächter-Roboter für Hans Reinhardt.
Er ist im Endeffekt der Leibwächter von Hans Reinhardt und dann scheinbar auch der Kommandeur der Wachroboter.
Aber warum hat Hans Reinhardt denn damit gerechnet, dass er so einen Wachroboter braucht, der ihn mit rotierenden Messern verteidigt?
Vielleicht, falls einer seiner Kuh doch wieder zu
Bewusstsein kommt. Wofür er überhaupt diese ganze Roboterarmee braucht, wo es doch überhaupt gar kein Leben in der Gegend gibt.
Ja, das ist doch reine Paranoia.
Ja.
Das ist, denke ich mal, alles. Jedenfalls, also der Maximilian, der sieht echt sehr beeindruckend aus. Der ist groß, schwebt auch, genau wie halt Vincent, aber hat halt schon eine menschliche Statur, aber wie halt so ein.
Sieht muskulös aus.
Ja, genau. Wie so ein Wrestler oder ein Gladiator halt, ne?
Ja. Ja, sie treffen auf Dr. Hans Reinhardt, der im Dunkeln auf der Brücke sitzt und Harry Bruce sagt, er ist ja schon immer eine Table für theatralische Auftritte hatte. Und er erklärt, dass die Crew damals versucht hat, wieder zur Erde zurückzukehren, als das Schiff zu sehr beschädigt war, um weiter zu fliegen oder zurückzukehren. Mhm. Und Dr. Craig McRae fragt, ob
Dr. Kate McRae
fragt, ob ihr Vater noch an Bord ist.
Und da erklärt er ihr, dass der Vater mit der Crew eigentlich zur Erde zurückfliegen wollte. Und fragt sich, sind sie denn nicht angekommen?
Schade, war eine schöne, gute Crew. Mhm. Aber man sieht schon jetzt, dass er ein bisschen leicht wahnsinnig aussieht eigentlich. Auf jeden Fall nicht ganz normal. Die Crew sagt Dr. Reinhardt, dass er seit 20 Jahren vermisst ist. Und er sagt 20 Jahre, 20 Erdenjahre. Wahrscheinlich ist in der Nähe des Schwarzen Loches die Zeit anders verlaufen. Und für ihn ist wahrscheinlich wesentlich weniger Zeit vergangen wie für die anderen. Aber wie die Zeit genau verlaufen ist, das wird nie erklärt.
Das ist doch genau das Gleiche wie bei Interstellar.
Mhm. Ja.
Genau.
Wahrscheinlich ist er erst seit einer Viertelstunde da. Nein, sie...
Na, das wohl nicht, weil ich meine, wenn man sieht, was er alles gemacht hat...
Vielleicht 10 Jahre oder wer weiß. Ist eigentlich ja auch nicht wichtig, aber trotzdem so, interessant,
dass so die wie Zeit er sein, anders verlaufen ist. Sein Schiff da umgebaut hat in der Zeit oder umbauen lassen hat von den Robotern.
Ist er eher länger da gewesen. Ja,
das waren 120 Jahre.
Ja. Dann läuft die Zeit doch anders ab.
Genau.
Jetzt fahren sie wieder mit dem Fahrstuhl nach unten und die Roboter machen erstmal Machtgehabe, indem sie sich drehen, was auch immer das, wie auch immer man das beeindruckt, drucken soll.
Ich weiß nicht. Jedenfalls hast du jetzt den David und Goliath-Part übersprungen.
Oh. Jetzt kommt noch ein kleiner Filmfehler. Nachdem Reinhard Buchs erzählt hat, was passiert wäre, wenn Kolumbus seinerzeit zurückgerufen worden wäre, kurz bevor er die Welt, neue Welt entdeckte, da zeigt er auf Buß mit der rechten Hand. Und in der nächsten Einstellung sieht man ihn von vorne, wie er ihn auf ihn mit der linken Hand zeigt. Nur ein kleiner Fehler, aber ist halt so.
Ist das direkt die nächste Szene? Oder?
Ja. Das ist direkt eine Sekunde
später. Hätte er kurz die Hand wechseln können, warum auch immer.
Mit der gleichen Handhaltung vor allem. Das ist schon spannend so eigentlich.
Wer weiß, wie viel Zeit zwischen diesen beiden Szenen vergangen ist.
Dann genau, auf alle Fälle ist es ein, auf alle Fälle ist es ein Anschlussfehler.
Ja, 2 Tage später.
Genau.
Ja, wie hatte ich noch gedacht? Er hat auch eine andere Haarfarbe und, und Jeans.
Längeren Bart.
Und auch andere Klamotten an, aber sonst ist alles gleich.
Ist alles gleich. Genau.
In der nächsten Szene sieht man, wie die Crew zurück zum Ersatz. Zu einem Ersatzteillager geht, über eine Brücke rüber und man stellt fest, dass sie durchsichtig sind. Vielleicht sind sie inzwischen gestorben, ich weiß es nicht.
Ja, das ist eben das Problem der Spezialeffekte der Zeit.
Blue Screen von damals.
Genau, das war halt die Kombination mit Matte Painting und das Realbild wurde drüber gepackt und da gab es halt, sieht man auch bei Star Wars, bei einigen Szenen, die haben sie bei der Special Edition dann halt neu überarbeitet. Weil auf Hoth zum Beispiel, da hat man es auch durch die Cockpit-Verstrebung hat man weiter die Landschaft gesehen, diese Eislandschaft gesehen. Und nachher haben sie es dann halt nochmal überarbeitet und dann hat man das Ganze wieder. Das war halt wirklich ein Problem mit Bluescreen und über anderen.
Ja, man muss immer genau die Stelle abpassen, dass man das Bluescreen nicht sieht. Und das ist auch schon mal gemacht. Und irgendwann werden die Leute durchsichtig, aber man sieht den Schimmer nicht mehr. In dem Moment, wenn sie wieder feste Körper haben, sieht man wieder den Schimmer.
Diesen Rand drumherum, diesen grünen oder blauen Rand.
Muss man halt den Mittelwert finden, wie es gerade am besten aussieht.
Genau.
Aber auch das wird man früher wahrscheinlich gar nicht gesehen haben.
Nö. Im Kino habe ich es nicht gesehen.
Du hast den Film früher auch nur einmal gesehen.
Ja, genau.
Da hat kein Mensch auf sowas geachtet.
Nein, definitiv. Ich glaube, in den Kinos war das auch gar nicht, das war nicht so lichtstark wie die heutigen Projektoren zu Hause
oder auf dem Fernseher, die
ein LED-Rücklicht haben oder Beleuchtung haben oder sogar OLED oder sowas, die sind ja viel leuchtkräftiger, also das kann man viel besser erkennen.
Und jetzt treffen sie zum ersten Mal auf den zusammengekloppten Roboter, auf den
Old Bob,
den überall die Kabel raushängen. Den haben sie nun wirklich extrem
zerlegt.
Zerlegt, ja.
Das stimmt.
Währenddessen führt Hans Reinhardt Dr. Kate McRae und
Grant,
ja, ein bisschen durch das Schiff und zeigt ihnen, was er alles...
Seine Errungenschaften sozusagen, genau. Wie er eigentlich es geschafft hat, ein Gravitationsfeld zu erzeugen, was so ein riesiges Schiff wie die USS Cygnus befähigt, in der Nähe eines schwarzen Loches zu verharren, ohne reingesogen zu werden.
Ja, sieht auch alles sehr beeindruckend aus, was er da so zeigt.
Aber die Armaturen wiederholen sich.
Genau, von Stockwerk zu Stockwerk,
ja. Ja, und es gibt verdammt viele Stockwerke, was sie da alles machen. Und an jedem hängt Copy-Paste sie das aus.
Ja, überall, also da drunter sind überall auch seine Roboter an den Konsolen und bedienen und oben stehen sie da und Dr. Durant drückt auch einfach ein paar Knöpfe, was scheinbar keinen Effekt auf den auf diesen Powercore hat.
Nachher klappt das ja alles nicht so richtig, vielleicht liegt es da.
Ah, er hat die Einstellung versaut, das stimmt, das kann sein.
Ja, dann kommen sie auch noch an ein paar verlassenen Schreibtischen vorbei, die wohl nicht mehr bedient werden müssen.
Ja, das war da, wo sie runtergeguckt hatten, halt, ne?
Ja, und Harry Booth trennt sich heimlich von ihm, weil er ein bisschen auf eigene Faust das Schiff erkunden will, weil ihm das alles ein bisschen seltsam vorkommt da und macht sich aus dem Staub.
Er hat halt dem Dr. Hans Reinhardt eben nie vertraut und wollte erstmal gucken, ob da nicht irgendwie was zu ergründen ist.
Und Captain Holland hat das gleiche Gefühl und geht auch ein bisschen auf Erkundungstour. Oben von seinem Schwebewagen sieht er, dass die Roboter einen Sarg durch den Gang tragen. Und er hält erstmal an und steigt aus und geht durch einen langen Gang mit Quartieren. Was uns auch ein bisschen seltsam vorkam, dass dieser gigantische Gang
riesig breiter ist. Gang und die Quartiere selber sind eigentlich nur klein. Also sie haben ein Bett drin, einen Schreibtisch, einen Schrank und das war's.
Wenn sie den Gang etwas kleiner gemacht hätten, dann hätten sie riesige Quartiere haben können.
Auf diesem riesigen Schiff. Mit einer Toilette auf, in der Küche. Wohnzimmer.
Ja, das ist der Schrank von Bender.
Das stimmt.
Und niemand legt Wert auf Privatsphäre, denn die Quartiere haben keine Tür.
Ja, wer weiß, vielleicht gab es da Türen und die sind einfach nur, weil ja keiner mehr da ist, einfach offen.
Von oben runter.
Ja, von drinnen. Es gibt ja einige Türen, die da von oben nach unten schließen.
Dann sieht man die Szene, wo die Roboter eine Beerdigungszeremonie vollführen. In einem Raum, der aus Matte Painting besteht. Das sieht man daran, dass die vorderen Roboter zum Teil hinter der...
Genau, da werden die Köpfe sozusagen teilweise abgeschnitten vom Matte Painting.
In dem Moment, wo man das sieht, zerfällt natürlich der ganze Eindruck des Raums. Und man sieht durch diese zwei Köpfe gleich, wie alles gemacht wurde und der Raum sieht gleich...
Ja, ist echt schade, dass man da teilweise halt nicht aufgepasst hat. Ne? Also, dass man da...
Wenn man die beiden vorderen weggelassen hätte, dann würde das ganz anders aussehen.
Ja, oder ein weitwinkligeres Objektiv genommen hätte, dann hätte da mehr Luft gewesen zum Seiten hin.
Hätte.
Fahrradkette. Tja.
Also mir ist das nicht aufgefallen, selbst als sie das jetzt gesagt haben.
Im Kino habe ich es ehrlicherweise auch nicht gesehen, aber
das ist mir schon aufgefallen, das letzte Mal beim Gucken.
Genau, aber auch erst auf dem Bildschirm, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Aber es ist echt schade. Ich meine, die Effekte an sich sind so toll.
Ja.
Aber eigentlich hätte man gesagt nach dem Motto, okay, das passt jetzt nicht ins Bild. Diese Einstellung müssen wir nochmal filmen. Ich meine, das sind alles Extras. Ich meine, das sind Leute mit Kapuzen auf. Man sieht keine Gesichter. Da kann man wirklich Leute für 50 pro Person nochmal eine halbe Stunde hinstellen und dann das nochmal filmen. Das ist glaube ich billiger gewesen, als dann eben diesen Hohn einzufahren.
Ja.
Ist echt schade. Also ich finde es schade. Vor allem, weil Disney ja mit dem Film eigentlich wirklich solche Filme pushen wollte und da eigentlich dann...
Sie haben auch viel Wert auf Special
Effects. Ja, und ich meine, das ganze Design, das sieht alles großartig aus und bei solchen Sachen wird dann geschlampt, das finde ich ein bisschen schade.
Ja.
Ganz ehrlich.
Und wenn er die Beerdigung beobachtet, ist Harry Bruce unterwegs und hat einen Raum gefunden, in dem ein einziger Roboter ein Computer bedient und im Hintergrund sind viele beschlagene Scheiben. Er geht etwas näher an den Roboter ran.
Nicht zu vergessen, das grünliche Licht aus dem beschlagenen Scheiben.
Genau, ja. Dann geht er wirklich wenige Zentimeter dicht an das Gesicht des Roboters ran und versucht herauszufinden, ob er sprechen kann, was aber scheinbar nicht möglich ist.
Obwohl er solche Bohrungen drin hat in seiner Maske, als ob da ein Lautsprecher hinter wäre.
Das stimmt,
ja. Also. Ich glaube, das ist eher zum Atmen, oder?
Ja, aber das weiß er nicht. Aber er weiß ja noch nicht, dass da ein Gesicht hinter ist. Er wollte ja mit dem Roboter reden und es sieht aus, als ob er irgendwie so ein Sprachmodul hat, aber scheinbar geht es ja dann doch nicht.
Jetzt habe ich gespoilert.
Du hast gespoilert, genau.
Das sind, nein.
Egal.
Und er sagt, dass hier scheinbar nur einer perfekt sein darf und deswegen können sie wohl nicht sprechen.
Genau.
Und er dreht sich dann um und geht zu der Scheibe und wischt ein bisschen die beschlagene Scheibe sauber und sieht, dass dahinter ein riesiger Garten ist.
Also wirklich ein riesiger Garten mit Pflanzen und also der könnte eine ganze Kuh versorgen.
Wie es ja eigentlich auch gedacht war.
Richtig.
Und währenddessen geht der Roboter nach draußen und Harry läuft ihm hinterher, aber als er im Gang ankommt, ist niemand mehr zu sehen.
Was interessant ist an dem Bereich auch oder an der Szene, dass der Roboter, der eben rausgeht, auch hinkt. Also es ist ein hinkender Roboter. Und das ist ja das erste Mal, wo eben Booth eben Reinhard verdächtigt, dass das nicht Roboter sind, die an den Konsolen sind, sondern dass es wirklich die Crew ist noch.
Ja, da denkt er vielleicht noch nicht dran, aber es kommt ihm doch schon sehr seltsam vor.
Ein hinkender Roboter würde mir auch seltsam vorkommen.
Ja.
Doch, doch.
Oh, kaputtes Relais.
Genau.
Inzwischen sind die anderen in einem Ersatzteillager und sammeln Teile für die Pelomino.
Finde ich immer noch schön. Pelomino.
Das Schiff wurde von C&A gesponsert.
Ja, genau, von der Kinderklamottenlinie von C&A.
Davon ist es kleiner.
Stimmt, jetzt haben wir es. Deswegen sehen die Roboter auch aus wie Kinderspielzeuge.
Ja. Oh, sehr hat schön. Alles so seinen
Sinn. Es hat alles, genau, es hat alles seinen Sinn und Zweck.
Ja. Ja. Jetzt sind wir wieder zurück auf der Brücke, wo Hans Reinhardt weiterhin erklärt, was er vorhat. Und man sieht oben rechts zwei der Roboter stehen, die eindeutig gezeichnet sind diesmal und sich nicht bewegen. Die sind auch sehr detailreicher. Das liegt daran, dass sie halt gezeichnet sind und nicht echt sind. Was aber überhaupt nicht auffällt, wenn man nicht drauf achtet. Aber
also ich habe es wirklich nicht gesehen beim Gucken.
Aber wenn man einmal drauf, wenn man manche Sachen einmal gesehen hat, das ist das Dumme, wenn man so einen Film so genau guckt.
Genau wie die Hand am Anfang, ne, bei Vincent.
Man versaut sich mit so einem Podcast echt diese Filme.
Oder wenn man sie zu oft guckt halt auch. Ja. Oftmals, wenn man sie oft guckt, sieht man die ganzen Fehler.
Ja, man befasst sich jetzt aber auch sehr intensiv damit.
Stimmt.
Und liest alles darüber und findet Sachen raus, die man selbst vielleicht nie gesehen hätte.
Ja.
Aber es ist trotzdem interessant und ich werde den Film auch weiterhin wahrscheinlich sehr gerne gucken. An der Stelle beschließt Dr. Durant, ja, mit Hans Reinhardt durch das Schwarze Loch zu fliegen.
Obwohl, Hans Reinhardt will ja eigentlich gar nicht. Ne? Er sagt ja eher, dass Durant halt seine Aufzeichnungen, die ganzen Formeln, die er in der Zeit rausgefunden hat, eben mitnehmen soll und veröffentlichen soll in seinem Namen.
Und dass sie Pelomino beobachten soll,
wie das Schiff ins Schwarze Loch fliegt.
Ja.
Genau, denn er sagt ganz theatralisch, er möchte hinein, hindurch
und darüber hinaus. In der Zeit sollen sich Vincent und Bob ein wenig amüsieren und mit ein paar Robotern auf dem Schießstand ein bisschen um die Wette schießen, wo auch dieser seltsame
Star,
der Anführer der Roboterarmee auf dem Schiff, ist und gerade Zielschießen macht. In der Zwischenzeit ist die Crew mit Hans Reinhardt in einem Salon, um zu dinieren. So muss man das sagen, weil dieser Raum wirklich sehr altertümlich eingerichtet ist mit Kronleuchtern und Kerzenleuchtern an den Wänden und Holzpaneelen, was aussieht wie in einem alten Schloss eher oder Herrenhaus.
Aber da ist auch dieses schöne Wandgemälde von der USS Cygnus, was eben eins von diesen Produktionsskizzen von Peter Allenshaw ist.
Ja. Das würde ich mir auch an die Wand hängen.
Das würde ich mir auch an die Wand hängen. Das ist echt großartig.
Besonders mit diesem schönen Rahmen, obwohl ich gar nicht so eine große Wand hätte. Außer die mit der Leinwand, aber die möchte ich nicht dafür opfern.
Das erinnert mich aber auch an hier 20.000 Meilen unter dem Meer. Was ja auch eine Disney-Produktion ist.
Richtig.
Und dieser Raum, der könnte auch von Kapitän Nemo eingerichtet worden
sein. Der könnte auch auf der Nautilus sein. Ja, das ist typisch Disney.
Wenn man die Geschichten vergleicht, haben die auch viele Ähnlichkeiten.
Ja, im Endeffekt ist Hans Reinhardt ja auch so ein Captain Nemo, ne?
Also
auch ein leicht durchgedrehter Wissenschaftler, der eigentlich mit der Welt um sich herum eigentlich gar nicht einverstanden ist und ausbrechen möchte.
Meint das Richtige zu tun.
Mhm. Das ist das, wo er da erzählt, nach dem Motto. Er beschließt, ins Schwarze Loch zu fliegen.
Ach so.
Der möchte hinein.
Das hatten wir schon. Ja.
Über,
unter, durch. Drüber, wir sind die ganze Zeit, waren wir herum.
Das war
jetzt waren wir drüber, drunter und dann durch.
In der Zwischenzeit sieht man
Grobi wie eine Sonne.
In der Zwischenzeit sieht man, wie eine Sonde aus dem Schwarzen Loch auftaucht und Richtung Cygnus fliegt, was eigentlich sehr beeindruckend ist.
Die muss wahnsinniges Triebwerk haben auf alle Fälle. Und
dass die eigentlich schon drinne war und wieder rausgekommen ist, was ich irgendwie seltsam finde. Denn dann müsste er doch eigentlich schon wissen, was
das, ja,
drin ist.
Ja, das.
Deswegen, er liest ja die Computer aus.
Ja.
Das tut er ja.
Warum fliegt er denn nicht mit so einem Schiff da rein? Warum muss das große sein?
Er ist halt größenwahnsinnig. Da braucht man auch ein großes Schiff, um da rein zu fliegen. Ich weiß es nicht. Er ist ja davon überzeugt, dass eben sein Gravitationsfeld das alles aushält, um dadurch zu fliegen, das, was alles da berechnet hat. Und
das sowas. Stimmt, ja.
Er ist ja sehr überzeugt von sich und von seiner Technik, die er da geschaffen hat.
Dann ist man wieder zurück auf der in der Schießbude. In
der Schießbude, ja, genau.
Wo Bob das erste Mal gegen Star antritt und Vincent sagt, gut geschossen, Bob. Obwohl er
ist ja nicht das erste Mal, ne?
Wir treffen das ja schon vorher.
Ja, die haben wir ja vorher schon ein paar Mal und er.
Er hat zwar seinen Namen nicht gesagt, aber das.
Richtig.
Aber genau. Steht drauf.
Ja. Bob steht da drauf.
Aber dieser Schießstand,
der Also dieses Konzept des Schießstands wurde auch in einer TNG-Folge verwendet.
Stimmt.
Die zweite Staffel war das, ich glaube, die Folge der Austauschoffizier. Kann da sein, sieht man ja. Picard und Riker am Anfang der Folge.
Ja, ja.
Da machen sie auch Schießübungen, das ist eins zu eins.
Genau so, ja, genau. Auch so solche Lichtbälle und die schießen auf diese Lichtbälle, genau. Das haben sie echt abgenommen davon.
Da habe ich gar nicht mehr dran gedacht.
Mhm. Jedenfalls werden da halt irgendwelche Holobälle ins Weltall projiziert und die ballern halt mit ihren Lasern da drauf.
Aber die müssen irgendwie durch ein Schutzschild schießen, sonst wären sie ja...
Ich meine, es sind Laserstrahlen, oder? Und wenn dann eine Glasscheibe ist, Laser geht durch Glas durch, ohne das Glas zu kaputt zu machen. Ich meine...
Ja, sind das... Ja.
Sollen, glaube ich, also das nicht Laserstrahlen.
Wir sehen ja, dass es funktioniert.
Ja, genau, es ist... Wollen wir nicht die Filmphysik hinterfragen? Das ist immer schlecht.
Da war das Harlan Ellison, dem gefiel das auch nicht.
Nee, genau.
Auf jeden Fall sehen die Laserstrahlen hier ziemlich cool aus.
Dean Foster, der war es.
Achso.
Ja, also die Laserstrahlen, die sehen da wirklich klasse aus. Und auch der Sound, den finde ich großartig.
Wollte ich gerade sagen, das passt sehr gut zusammen. Fühlt sich bombastisch an, nicht irgendwie Piu-Piu.
Also, genau, also dadurch, dass sie eben auch diesen weißen Kern haben, so richtig strahlend weißer Kern und dann nach außen rot raus, also ausfasern, sieht das halt wirklich wie ein heißer Lichtstrahl aus.
Ja, was ich interessant finde, ist, sie sind ja oben am Essen und man sieht, wie sie die Tür von der Seite betreten.
Richtig.
Aber sie wenn man den Raum von außen sieht...
Genau, das ist mir auch im Kino schon aufgefallen, oder damals, sie haben da eigentlich Türen und sie müssen ja auch einen Lift haben, aber das Ding, also diese Plattform, in der sie drinnen sind, ist auf einem Gerüst, Gestell, Plattform und es ist kein
weder an der Seite, Tunnel, noch darunter. Es ist alles
kein Rohr, was nach unten führt, wo man sagt, okay, hier drinnen könnte ein Lift sein oder es irgendwie Treppenhaus oder irgendwas. Hm. Es gibt keine Möglichkeit, in diese Plattform reinzukommen. Das fand ich damals schon sehr spannend.
Ja, da hatte ich auch mal kurzfristig drüber nachgedacht, aber diesmal habe ich es richtig erst
registriert, dass man
da überhaupt nicht reinkommen kann.
Genau, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe diesen Turm auf dem Modell von der Cygnus auch gesucht und ich habe ihn nicht gefunden.
Nee, das sind nur welche, die so ähnlich aussehen.
Ja, genau.
Überhaupt diese Gerüstkonstruktion.
Weil das sieht immer so ein bisschen wie aus Holz aus teilweise.
Ja, das ist so zerbrechlich.
Ja.
Und wenn man den Raum hätte man auch viel größer machen können, wenn man das jetzt bis an die Seiten ausgeweitet hätte.
Komplett, genau. Aber das ist mit der Gerüstkonstruktion nochmal komplett umgeben.
Sieht zwar und cool drin
noch
aus,
eine. Ja.
Aber dass man nicht reinkommen kann, ist ein bisschen unpraktisch.
Es sieht auch aus, als ob man das Ding neigen könnte, weil ich meine,
das ist so ein rundes Teil,
was so aussieht wie auf einer Achse aufgehängt.
Wahrscheinlich dreht sich das komplett auf die Seite, dann kann man rausgehen und dann dreht sich das wieder hoch.
Fallen sie runter. Genau.
Nur Vincent bleibt immer gerade.
So ist es. Genau. Und was auch interessant ist bei dieser Szene von außen, dass die ganzen Personen, die zu sehen sind von außen in diesem Raum, alle rückwärts laufen. Da wird nämlich die Filmsequenz, die da eingespielt ist, rückwärts abgespielt.
Ja, in der nächsten Szene sieht man, wie Captain Holland sitzt. Und während dieser Rückwärtsszene setzt er sich, nachdem er rückwärts gegangen ist, hin. Wenn sie die vorwärts abgespielt hätten, hätte er am Ende gestanden. Ja. Und in der nächsten Szene hätte er gesessen. Das hätte vielleicht nicht zusammengepasst.
Ich weiß nicht. Also
ich kann mir sonst keinen Grund vorstellen, warum sie diese Szene rückwärts...
Aber ganz ehrlich... Man sieht, dass die Szene rückwärts gespielt wird. Ich fände es eher so, dass dazwischen auch Zeit vergangen sein kann, dass er dann sich wieder hingesetzt hat. Weil man kann ja immer noch sich hinsetzen, rumlaufen, hinstellen, wieder hinsetzen. Es sieht auf alle Fälle komisch aus.
Ja, aber sowas macht man ja nicht außer sehen, etwas rückwärts zu tun. Die müssen wahrscheinlich irgendein Problem damit umgangen haben, was wir nicht sehen. Tja. Vielleicht liegt es auch einfach nur daran, dass er halt in der nächsten Szene sitzt und sonst
gestanden hätte. Das hat wahrscheinlich dem Regisseur nicht gefallen. Sie reden über Hans Reinhardt und dass halt irgendwas auf dem Schiff vorgeht, was halt nicht in Ordnung ist. Und beschließen da ja ihren Plan umzusetzen, also ne, dass ein Teil der Crew wieder zurückgeht.
Sie reden ja jetzt auch gerade darüber, dass er einen hinkenden Roboter gesehen hat und der andere eine Beerdigung.
Richtig. Ja, dass da irgendwas vorgeht auf dem Schiff, was eben nicht.
Dr. Duran versucht das alles damit zu entschuldigen, dass er halt alleine ist und die Roboter halt Dinge tun lässt, die ihn nicht so alleine, was ihnen ein heimisches Gefühl geben.
Genau.
In der Schießbude hat Vincent auch gegen Star geschossen und ihn außer Gefecht gesetzt.
Mit seinen eigenen Waffen geschlagen, weil Star hat ja immer geschummelt. dass er den Bob angerempelt hat beim Schießen, so dass er daneben schießt. Und das hat Vincent ihm diesmal zurückgegeben.
Indem er ihn ganz zerlütet hat.
Ja, genau.
Kurz danach sagt Bob gleich, lass uns hier verschwinden, bevor es Ärger gibt. Und er bringt ihn dann in einen Raum, um ihm etwas zu zeigen. Dort sieht man, wie die Roboter auf dem Rücken in einer Art Form liegen und mit
irgendeiner Energiestrahlvorrichtung
scheinbar programmiert sowas, werden.
Oder wieder aufgeladen werden, weil das Ding ist ja, die essen ja nicht und sie müssen ja trotzdem...
Essen sie nicht, die haben ja noch den Riesen...
Ja, das ist ja nur für ihn, das ist ja eigentlich nur für den Dr. Hans Reinhardt. Aber ich gehe davon aus, dass er hat ja gesagt, es war die einzige, also später sagt er es war die einzige Möglichkeit, seine Crew am Leben zu erhalten, weil sonst wären sie schon alle tot.
Nachdem er sie umgebracht
hat. Genau. Also im Endeffekt ist das so eine Art Konditionierungsfacility oder sowas, dass die am Leben erhalten werden und dann eben auch wahrscheinlich so konditioniert werden, dass sie genau das machen, was er ihnen befiehlt.
Wohl hauptsächlich die. Bob erzählt Vincent halt, worum es hier eigentlich geht.
Und dass so
die gesamte Besatzung noch an Bord ist.
Und dass sie so eben in diese Roboter verwandelt wurde.
Kurze Zeit später sieht man das erste Mal, dass die Roboterarmee hier eine große Ähnlichkeit mit den Sturmtruppen haben.
Genau.
Dass sie sogar mit 2 Waffen, also 4 Strahlen insgesamt,
trotzdem daneben schießen.
Ja, und auch immer um einen rum direkt. Das heißt, es ist wahrscheinlich eine große Kunst.
Aber da ist es so, das sind Strahlen, die wirklich durchgehend sind, die nicht ein Impuls wie bei Star Wars, sind ja wirklich Impulse, die Energieimpulse, die abgefeuert werden. Da ist es ein kontinuierlicher Strahl, da braucht man einfach die Waffenstücke darüber ziehen nach links und dann sägt man alles um. Hat ja auch Bob nachher gemacht in dem Arboretum da, dass er einmal sich um sich selbst gedreht hat und dann die Bäume abgefräst hat. Hätte man da auch machen können, aber die Roboter sind halt zu doof. Genau wie Sturmtruppen.
Ja. Bob nimmt Kontakt mit Dr. Kate McRae auf und sagt, dass Tom Holland und Lieutenant Peiser zu ihm kommen sollen. Er hat ihm was Wichtiges zu erzählen. Und die brechen auch unverzüglich auf, weil sie da oben sich sowieso nicht besonders wohlfühlen und stellen fest, sie können diesen Raum nicht verlassen, da er nicht zugänglich ist. Aber das ist eine andere Geschichte.
Jedenfalls redet dann Dr. Kate McRae nochmal mit, wie heißt er nochmal?
Durant.
Mit Durant, warum vergesse ich mit Durant? Dr. Durant und er offeriert jetzt, dass er wirklich an Bord bleiben möchte und mit Hans Reinhardt durch das schwarze Loch fliegen will.
Er kann es schaffen. Ich weiß, er schafft's.
Oh Gott, Alex.
Ihr gefällt das gar nicht. Und auch Reinhardt gefällt das scheinbar nicht, denn in dem Moment gibt er ihm seine Aufzeichnung und sagt ihm, er soll sie mitnehmen, obwohl er eigentlich immer noch da bleiben möchte.
Genau.
Weiß er das dann? Hat er ihm das gesagt, dass er nicht mitgeht?
Nee, ihm hat er es nicht gesagt.
Noch nicht, nein. Inzwischen hat sich Bob und Vincent mit der Besatzung, einem Teil der Besatzung getroffen und erzählt ihnen die Wahrheit.
Dass die Crew halt eigentlich noch da ist, nur eben zu Robotern umgewandelt wurde.
Vorher hatte Harry Booth ja auch noch die Idee, die Cygnus unter seine Gewalt zu bringen oder unter ihre und damit zur Erde zurückzukehren. Jetzt, nachdem er weiß, dass die Besatzung noch an Bord ist und was Dr. Reinhardt eigentlich vorhat.
Und dass er eine ganze Roboterarmee hat vor allen Dingen.
Ja, findet er die Idee gar nicht mehr gut, aber die anderen beschließen das zu tun. Und ja, da sieht man das erste Mal, dass Harry Booth auch nicht der Mutigste ist.
Da kriegt er kalte Füße.
Sollen wir etwa so enden wie Reinhardts Crew? Wenn die es nicht geschafft haben, welche Chance haben dann wir?
Inzwischen ist Dr. Durant immer noch bei Hans Reinhardt.
Und sie sind wieder auf der Brücke?
Sie sind wieder auf der Brücke, während Hans Reinhardt irgendwelche Formeln vor sich her brabbelt und sie auch zusammen irgendwelche philosophischen Gespräche führen. Dann übermittelt Vincent Dr. Kate McRae die Nachricht, was sich auf der Cygnus eigentlich wirklich abspielt.
Und zugetragen hat vor allen Dingen.
Genau.
Dass die Crew in Roboter umgewandelt wurde und dass eben auch ihr Vater versucht hat, dagegen vorzugehen und die Crew wegzubringen von dem Schiff und dann von Hans Reinhardt oder beziehungsweise von seinem Maximilian getötet wurde.
Und der Moment, wo sie das erfährt, finde ich, ist noch sehr gut gespielt von ihr, dass sie sich umguckt und da sieht man innerhalb weniger Sekunden nur dadurch, wie sie sich umguckt, was sie gerade denkt. Das fand ich sehr beeindruckend.
Doch, ja, stimmt.
Und dann sagt sie auch Dr. Durant Bescheid, dass Hans Reinhardt ein Mörder ist und dass er verschwinden soll, während Hans Reinhardt schon die
Reaktoren hochfährt.
Weil das jetzt so langsam losgehen soll Richtung Schwarzes Loch.
Auch da, die Reaktoren sehen wirklich 1:1 aus wie die Zeichnung von Peter Allenshaw.
Ach so, die habe ich nie gesehen.
Ja, ich schon. Das sieht echt.
Gibt es da ein Artbook oder sowas?
Es gibt, glaube ich, ein Artbook, weil ich habe es in irgendeinem YouTube-Video gesehen. Da hat auch jemand darüber berichtet, über die ganzen Geschichten da und was man so wissen könnte über den Film. Und da waren wirklich Auszüge aus den ganzen Zeichnungen drin und das sah echt top aus.
Es ist schwer ranzukommen an solche Sachen über den Film. Man muss schon ganz schön suchen und graben, um manche Sachen zu entdecken.
Ich hatte früher mal so eine Sonderausgabe von der Cinema. Special Effects. Da war auch.
Die hatte ich auch.
Viel
die
über hatte ich schwarze
Loch. Die hatte ich auch. Das sind so viele Sachen, wo man sich mal fragt, warum hat man die nicht mehr?
Ja. Nee, habe ich sogar noch. Ich habe sie sogar noch.
Es gibt so ein paar Sachen, die ich irgendwann mal verkauft habe.
Nee, also diese Cinema.
Heute ärgere ich mich da sehr drüber.
Diese Cinema-Reihe, also diese Speziellbücher, die habe ich noch.
Das war auch früher, das Bild war von 1941, wie er das Spielberg das Haus runtergeschubst hat, war vorne drin.
Richtig, richtig, genau das Ding, ja.
Ja, und Dr. Durant versucht jetzt herauszufinden, ob das wirklich stimmt und geht zu einem Roboter und will ihm, nimmt ihm die Maske ab. Und er sieht nicht mehr gut aus hinter der Maske.
Und
der sieht auch wirklich genial aus.
Ja, sieht aus wie so ein Zombie mit, also völlig ausgelaugt. Ja.
Tja.
Jedenfalls ist der Dr. Hans Reinhardt abgelenkt, weil er gerade Kate McRae gesagt hat, na, warum wollen Sie nicht auch mitfliegen?
Ja, inzwischen hat er ja doch beschlossen, den anderen mitzunehmen.
Genau.
Und sie am besten auch noch jetzt.
Jedenfalls kriegt der Beschützerroboter Maximilian das mit, dass eben Durant das Geheimnis ergründet hat von Dr. Hans Reinhardt, das böse Geheimnis, und beschließt, ihn umzubringen.
Und fackelt nicht lange.
Nee.
Vernichtet erstmal die Aufzeichnung.
Die als Schutzschild vor Durant sich vor sich hält, weil es ein richtig dickes Buch ist. Aber er mit seinen Blender-Hands, also mit seinen rotierenden Klingen, kommt da locker durch. Und das ist schon eine Szene, also
die sehr heftig ist eigentlich. Man sieht ja nur sein Gesicht, wie er schreit. Aber wenn man überlegt, was gerade passiert, dass er von diesem Messer
dann zerfetzt wird. Vor die rotierenden Klingen aufs Buch und wie es dann auch durch das Buch durchgeht, das sieht man ja noch. Dann sieht man ihn schreien und in den, ich sag mal, so Fahrstuhlschacht da in die Umgebung fallen.
Ja.
Das sieht schon, also für Kinder wäre es nichts, sagen wir so.
Nee, das ist für einen Disney-Film schon sehr extrem. Der Film insgesamt sowieso schon, aber die Szene ist wirklich ganz schön hart. Wir haben ja gerade ein Standbild, wo er das den Mund aufmacht beim Schreien und man sieht deutlich, dass er einen Goldzahn hat.
Naja.
Was vielleicht nicht unbedingt wichtig ist.
Ist auch nicht mehr der jüngste Schauspieler. Nee. Ja, aber auf alle Fälle ist da, vorher haben ja wirklich nur Roboter gegeneinander geschossen, sag ich jetzt mal.
Ja.
Und jetzt geht's ja auch wirklich los, dass eben auch Personen da drin beteiligt sind.
Und das auf ziemlich brutale Art und Weise.
Mhm.
Und in dem Moment sagt Dr. McRae auch, wenn es eine Gerechtigkeit gibt, möge das Schwarze Loch ihr Grab werden.
Und Dr. Hans Reinhardt, was sagt er? Beschützen Sie mich vor Maximilian.
Ja,
das steht die Sache.
Das ist so richtig so, wie irre.
Wie irre der ist, ja. Genau. Er ist schon ganz gut durchgekocht.
Bringt die junge Dame ins Hospital. Sagt er noch, obwohl sie gar nicht krank ist?
Ja, aber das Hospital ist ja das, wo eben die...
Ja, natürlich.
...die Menschen halt umfunktioniert werden zu Robotern. Ne?
Ja.
Ein anderes Hospital gibt es da ja nicht mehr. Ja, da sind die ja schon wieder auf der Palomino und kriegen halt jetzt mit durch... Vincent kriegt durch Telepathie mit, dass Kate McRae halt ins Spital gebracht wird, ins Hospital. Und jetzt beschließen sie auf der Palomino, sie zu befreien, zurückzuholen und dann halt abzuhauen.
Und Harry Booth findet das gar nicht lustig. Nee, er sagt, mit meinem Leben werden sie nicht spielen. Er möchte, dass sie sofort losfliegen.
Ja, jetzt kriegt er auf einmal kalte Füße. Ne?
Ja, er wird schon ein bisschen panisch. Jetzt hört er sich das alles sehr mutig an. Dann sieht man, wie Vincent
an vielen heruntergelassen wird.
Ja, die Drähte sieht man heutzutage natürlich extrem. Besonders, wenn man das etwas größer guckt.
Klar.
Und man so ein bisschen drauf achtet. Wenn man überhaupt nicht drauf achtet, wird einem das wahrscheinlich auch kaum auffallen.
Im Kino ist mir nicht aufgefallen. Nee, aber das Ding ist halt, auch heutzutage werden die ja einfach digital entfernt. Ich meine, da gibt's ja...
Wenn sie den Film einmal überarbeiten würden, wäre das...
Ja, könnten. Deswegen, ich fand es ja schade, wie gesagt, als Tron rauskam, der zweite Teil, da haben sie auch den ersten Tron-Teil remastered.
Ja.
Und das war echt wahnsinnig tolles Bild, sah echt toll aus. Und dann habe ich ja eigentlich gehofft, dass sie dann auch den Film nochmal ein bisschen überarbeiten.
Ja, wer weiß, den haben sie ja immer noch in der Schublade ein bisschen sträflich behandelt. Mhm. Nun gibt Dr. Hans-Reinhard Gas. Man sieht, wie sich die Cygnus Richtung Schwarzes Loch ausrichtet. Nee, Gas gegeben hat er noch nicht, das kommt gleich erst noch.
Kommt gleich noch, ja.
Und Dr. Kate McRae ist inzwischen im Hospital angekommen, nachdem sie wieder in ihrer Röhrenpost gefahren sind. Und ein Roboter hat die zerstörten Wachsoldaten gefunden, die Bob und Vincent zerstört haben, und hält sie in die Kamera. Das heißt, jetzt weiß Reinhard auch Bescheid, dass die anderen Bescheid wissen.
Und befiehlt seinem Maximilian, sie alle zu vernichten. Es wird Zeit, unsere Gäste zu eliminieren, sagt er.
Zu liquidieren, ja. Jetzt zündet er die Haupttriebwerke und beschließt jetzt wirklich, auf das Schwarze Loch zuzufliegen.
Das ist wirklich eine meiner Lieblingssequenzen im Film, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil
ja, die Triebwerke sind schon sehr gigantisch. Und wenn sie da drum rumfahren mit der Kamera.
Vor allem, wie sie dann auch gezündet werden, so erst dieser Funke und dann wieder das Feuer rauskommt, das haben sie echt schön gemacht. Das sieht ja, toll aus.
Mit den Geräuschen und den Effekten sieht das schon sehr und die Musik, glaubwürdig aus.
Nicht die Musik nicht zu vergessen.
Die wirklich durchgehend gut ist.
Antriebsaggregate.
Wahnsinn, ja.
Harry Booth wird auch immer nervöser und sagt, sie sollen endlich losfliegen, aber Peiser sagt, wir warten. Inzwischen ist Dr. Kate McRae als silberne Mumie verpackt in einer dieser Schüsseln und ist kurz davor, umprogrammiert zu werden. Und sie kriegt tatsächlich einmal
schon eine Ladung von diesen Konditionsstrahlen ab. Ja.
Fühlt sich bestimmt nicht gut an.
Aber sie hat eine Silberkappe auf, das kann ja nichts passieren.
Hebt sich ja auf.
Ja, genau. Das reflektiert doch. Ja.
Silberfolie ist immer spacig.
Gab es damals schon so diese Verschwörungstheorie?
Ist bestimmt.
Aber genau in diesem Moment kommen natürlich unsere Helden an, die Roboter und Doc Captain Holland. Und da hörten wir das erste Mal seit der Ouvertüre auch wieder die sozusagen die Heldenmusik.
Ja.
Und sie vernichten die Roboter. Und er kämpft direkt mit einem Roboter auf dieser Scheibe, in der
Karussell,
sich,
das ist ja
im Karussell, ne? Ja, und man sieht, dass dieser Roboter wahrscheinlich gerade
kam direkt aus der Morgentoilette.
Ja, da er nicht keine Rüstung mehr anhat, sondern nur noch eine rote Jogginghose.
Also oben hat er noch eine Rüstung an, aber unten hat er nur eine Jogginghose an, genau.
Ja, was natürlich daher rührt, dass er diese Szene wahrscheinlich mit der vollen Rüstung nicht hätte spielen können.
Da brauchen wir wahrscheinlich ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit,
ein bisschen, das stimmt. Unbeweglich, ja. Aber es sieht schon sehr lustig aus, wenn man das so sieht.
Wenn man das so im Standbild sieht oder wenn man darauf achtet, ja. Auch das ist mir im Kino nicht aufgefallen, ganz ehrlich.
Aber auch nur 2 Sekunden später hat er wieder die Rüstung, wenn man es wieder richtig sieht.
Ja, das stimmt.
In dem Moment, wo der Roboter unter diesen Strahl kommt, explodiert sogar sein ganzer Kopf. Vielleicht hat das was mit Kurzschluss zu tun. Weil einem Mensch macht es kaum etwas aus, aber einem Roboter wird komplett zerlegt in dem Moment.
Wer weiß, was diese Strahlen genau machen.
Ja. Ja, wenn das sowas wie ein EMP ist, ist natürlich für die weniger gut und Menschen kriegen halt nur die Stelle.
Das ist richtig, genau. Ja, das stimmt schon.
Vincent tippt die nachrückenden Roboter ein bisschen mit seinem Arm an und die fallen sofort um und bewegen sich nicht mehr.
Naja, er prügelt in Bud Spencer-Manier auf die Roboter ein. So.
Die
links ein, rechts ein und dann einmal in die Fresse.
Nee, das war Terence Hill.
Achso, verdammt. Okay, dann so.
Ja, dann kommen sie mit dem
verkleidet als konditionierte Roboter.
Trick. Und werden erst nicht beachtet. Und nachdem sie die
Wachen vorbeigehen,
Spital verlassen haben, genau, Nehmen sie die Roboter ins Kreuzfeuer und entkommen so aus dem Spital. Dann gehen sie wieder durch diese Riesenröhre, wo ab und zu diese Brücken rüber führen. Was alles, gerade wenn man das in einem Standbild sieht, unecht aussieht. Aber auch in der Szene ist das schon teilweise sehr...
Also jedenfalls bei so einer Auflösung schon, ja.
Ja.
Da sieht man es doch schon stark.
Da sind doch so ein paar Szenen, wo man denkt, joi, joi, joi.
Ja, es ist halt so eine Mischung aus Modellbau. Ne? Also das untere ist Modell, dann sind da ein paar Matte Paintings und dann wieder ein paar eingepackte Realszenen halt. Ne?
Ja, auf einer Ebene sind die Roboter, auf der anderen Ebene dann die anderen Darsteller und das ist schon sehr ambitioniert gewesen für damalige Zeiten.
Das Ding ist ja aber auch, gerade wenn man es auf dem Standbild sieht, da sieht man das natürlich, dass es ein Matte Painting ist, aber ist ja das längste Matte Painting der Filmgeschichte bis dahin war ja wirklich dann auch Indiana Jones, als sie im ersten Teil die Bundeslade in diesem Lagerhaus verstaut hatten. Ja. Da geht ja diese Person dann mit diesem Schubwagen da links um die Ecke und das Ganze war ein Matte Painting. Und das war das erste Matte Painting, das wirklich so lange stehend, also wirklich auf der Leinwand gestanden hat. Und das andere waren ja immer nur schnelle Schnitte. Da hast du irgendwie eine Sekunde, hast du diese Brücke gesehen, wo sie rauflaufen und dann ist ja schon der nächste Schnitt. Deswegen siehst du es da gar nicht so schnell, dass das alles gemalt ist.
Das stimmt, ja.
Na, aber wenn du es jetzt auf dem Standbild hast, dann siehst du natürlich alles. Vor allen Dingen, weil die da eben doch, wo es nach hinten hinweg geht, dann doch sehr an Details verloren haben, da die Zeichnungen oder die Bilder.
Das stimmt, aber wenn das läuft, fällt das natürlich
kaum auf. Wenn das läuft, fällt das halt nicht so auf, genau.
Was auch ein bisschen merkwürdig aussieht, wenn die beiden Roboter
Wind
sind. Ja. Aber das war halt einfach nicht anders möglich damals. Man sieht immer diese anderen Striche davor.
Aber auch nur im Standbild eigentlich.
Ja, ja. Ist das dafür, damit sie wissen, wo das nachher enden soll, der Strahl?
Es ist eine gute Frage. Also ich glaube, das hat garantiert mit dem Kopieren zu tun, mit dem Einkopieren.
Ja.
Weil das Ding ist ja, das war ja auf...
Ja, man sieht hier den Strahl, wo er herkommt
aber,
und dahinter,
genau, aber
wo
das
als
Ding,
nächstes hingehen wird.
Das ist richtig, aber du hast jetzt was? Du hast eine Blu-ray, ne? Die hat 50 Halbbilder?
Nee, das ist ja von Disney Plus jetzt. Es gibt auch gar nicht auf Blu-ray.
Ja gut, aber trotzdem, das ist ja digitaler Film.
Ja.
Also die haben ja da, glaube ich, 50 Halbbilder und der Film war halt 24 Bilder. Ne? Ich glaube, das ist doch schon durch den Konvertierungsprozess auf digitales Medium, dass das dadurch zustande
kommt. Das würde man, glaube ich, noch nicht mal sehen, wenn man darauf achten würde. Ich glaube, das sieht
das
man
so schnell.
Das ist so schnell. Aber ich glaube wirklich, dass Bruchteil es damit zusammenhängt, dass es mehrere Bilder halt dann so zusammen...
Ja. Ja, dann nehmen sie die Roboter ins Kreuzfeuer, weil die Roboter von der einen Seite kommen.
Ja, die haben auch sie gewartet halt, ne?
Also von der anderen Seite.
Die wussten halt, dass sie diesen Tunnel erstmal durchqueren müssen, um zu Palomino zu kommen. Und dann haben sie natürlich darauf gewartet und auf sie gefeuert. Aber sie haben sich gewehrt.
Ja. Und dann kommt eine, wie ich finde, lustige Szene irgendwie. Das finde ich eigentlich viel besser.
Er ist schon etwas ranzig geworden, der gute Mann.
Es wird spät.
Alles gut.
Wie er sich auf die Stirn haut, aber wirklich ordentlich, so.
Genau. Er hat ihn entkommen lassen, dieser alte Trottel von Roboter.
Ja. Ich freue mich jedes Mal, wenn diese Stelle kommt.
Dieser Orden, den er da hat, finde ich auch immer.
Ja,
das Bundesverdienstkreuz.
Genau, am Band. Ja.
Ich weiß, wo er sich den eingesammelt hat. Und in der nächsten Szene sieht man schon, wie die Cygnus jetzt wirklich Fahrt aufnimmt und auf das schwarze Loch zusteuert. Da gibt es wohl kein Zurück mehr, selbst wenn man wollte.
Mhm.
Und Harry Booth möchte natürlich immer noch endlich starten. Und Peiser beschließt den... Nee, ist doch nicht, stimmt gar nicht.
Also erstmal bekommt er ja vom Captain halt die Anweisung, ne, ihr wartet jetzt nicht mehr auf uns.
Stimmt, sie sollen starten.
Ja. Ihr startet jetzt sofort, wir kommen schon irgendwie weg. Und dann sagt er, nö, das sehe ich gar nicht ein, wir gehen nicht ohne euch. Und dann beschließt er halt,
denen zu helfen
und Harry soll mitkommen und kommt auch erstmal mit. Aber tut dann so, als ob er angeschossen wird. Und
sie in der Empfangshalle hinter dem Schiff gleich.
Genau, attackiert werden von einem der Roboter.
Hier sieht man noch auf dem Standbild, wie Peiser unter Beschuss genommen wird und wieder komplett eingehüllt wird von Strahlen. Nur in der Mitte, wo er ist, ist keins. Aber es sieht halt cool aus.
Ja.
Harry Booth liegt auf dem Boden. Und als sie weitergehen wollen, sagt er, dass er sich den Knöchel verstaucht hat. Oder gebrochen.
Gebrochen.
Hat.
Also,
gebrochen, er hat ja gesagt.
Ich glaube, es ist gebrochen.
Schaffe sie es zurück zum Schiff? Ja, das werde ich wohl schaffen. Und dann, ich komme zurück.
Jetzt stöhnt er noch einmal und steht auf und macht sich von dannen.
Ja, zurück aufs Schiff und beschließt, alleine mit dem Schiff zu flüchten.
Was allerdings das macht er das wahrscheinlich das erste Mal, weil so wie er schwitzt, sieht es aus, als ob er nicht gerade weiß, welche Taste er genau drücken muss, um irgendwas zu machen auf diesem Schiff.
Er ist sehr panisch in dem Moment, startet aber mit dem Schiff und in dem Moment kommen die anderen an. Und während die Scheiben wieder durchsichtig geworden sind, sehen sie, wie das Schiff startet. Denn die Scheiben um den Eingang zum Schiff waren während des Films meistens
milchig, ja.
Milchglas, so gelblich.
Das Ding ist halt, man hat wirklich so ein bisschen Struktur durchgesehen immer, aber eben nicht klar. Und als dann dieser Spezialeffekt-Shot kam, dass eben die Panorama abhebt, da hat man halt wirklich eine durchsichtige, klare Scheibe gehabt. Also das hätte man auch vielleicht schöner machen können, dass es dann eben durchgehend milchig ist oder durchgehend halt Klarsicht ist, ne? Dass man es immer sieht.
Und dafür sieht man jetzt da links diese Adlertür.
Stimmt, da sieht man die Adlertür, genau. Ah. Ja. Hast recht, da ist die Adlercockpit-Tür, genau.
Deswegen haben sie jetzt die Scheiben durchsichtig.
Ah, gut zu wissen.
Ja, er startet, aber Hans Reinhardt hat Angst, dass er gerammt wird von der Palomino und...
Ja, der Booth kann das Ding ja auch nicht wirklich steuern. Also nee. Er kämpft wirklich mit den Kontrollen.
Schießt auf das Schiff.
Aber er ist ja auch gar kein richtiges Mannschaftsmitglied. Ne? Nee, das sind ja nur Peiser und Holland eigentlich. Weil er
ich glaube,
er
ist ein Reporter.
Ja, Reporter.
Er war nur ein Reporter, genau.
Aber na gut. Was macht er eigentlich auf so einer Mission?
Falls ein Buch schreiben
oder so. Ja, wahrscheinlich ist er derjenige, der das Ganze halt aufschreiben sollte, dokumentieren sollte. Genau, gehe ich mal von aus. Weil er ist kein Wissenschaftsoffizier, das sind ja alle die anderen. Ne, die beiden Doktoren sind für das zuständig und dann die beiden halt aus der Flugcrew sozusagen.
Ja, das Schiff wird getroffen und stürzt natürlich jetzt direkt auf eine ungünstige Stelle der Cygnus.
Auf den einen der beiden Reaktoren, genau.
Was sehr ungünstig ist. Ich habe auch ein Modell gesehen, wo diese Szene, bevor die Palomino explodiert, drauf ist. Mhm. Da ist dieses Schiff fest auf der Cygnus drauf.
Richtig.
Und man sieht nicht, wie sie angeflogen kommt, sondern an der Stelle ist sie fest drauf und da haben sie wohl die
Ladung genau
gelegt, um die Stelle
zu... Das ist auch ein recht großes Modell von der, also damit man eben auch Details hat.
Ja. Genau. In dem Moment leuchten die Augen vom Maximilian etwas heller und es sieht richtig aus. Man hat das Gefühl, dass er in dem Moment Panik hat, komischerweise. Nur weil die Augen so ein bisschen leuchten, drückt er irgendwie Gefühl aus. Er guckt einen an und so, als wenn er große Augen macht.
Sowas wie Scheiße, das war jetzt schlecht.
Ja. Wenn er Scheiße sagen könnte, hätte er genau das getan.
Genau.
Und die anderen haben natürlich jetzt Panik, dass sie das Schiff nicht mehr verlassen können. Aber Vincent ist wieder einen Augenblick dabei, klug zu scheißen. Er hätte eigentlich leicht sagen können, dass sie ja die Sonde nehmen könnten, um damit zu verschwinden.
Ja.
Das beschließen sie dann auch, zur Sonde zu gelangen, um damit das Schiff zu verlassen. Die steht aber nicht gleich um die Ecke, sondern sie müssen erst wieder Bahn fahren.
Ja, durchs halbe Schiff wieder durch, ne? Aber dummerweise, in dem Moment wird auch ein Meteoritenschwarm in das schwarze Loch gesogen und ist auch um einiges schneller als die Cygnus unterwegs.
Ja. Zerstört erstmal einen großen Turm, der oben drauf steht und nimmt ihn mit.
Und richtet eigentlich eine ganze Menge Schaden an sich an, ja.
Und währenddessen befinden sie sich auch wieder in dieser Röhrenbahn und haben den besten Aufblick auf die Meteoriten, die überall um sie herumfliegen.
Und einschlagen.
Und die Röhre an einer Stelle auch zerstören, wo sie dann anhalten müssen. Was auch ein bisschen seltsam aussieht. Was auch komisch ist, dass sie in der Röhre auch noch über Kopf fliegen und ein bisschen rumwirbeln.
Stimmt, sonst war die doch auf Schienen.
Ja, da ist ja auch unten eigentlich so eine Trasse, wo das Ding halt drin fährt, aber...
Da finde ich das Geräusch auch so ein bisschen komisch. Das hört sich so ein bisschen... Ja.
Wie so eine Sasu, ne? So dieses Instrument. Ja, und dann stehen sie da am Ende dieser Röhre, also sagen wir mal so, dem Weltraum direkt ausgeliefert, aber es ist kein Sog da, beziehungsweise es wird keine Luft rausgeblasen aus der Röhre, sondern sonst werden sie auch einfach...
Als Kraftfelder.
Genau, da müssen ja irgendwie Kraftfelder um das Schiff rum sein. Das
ist die Erklärung.
Aber also, was für Kraftfelder, das müssen ja ordentliche Kraftfelder sein, genau.
Wenn man das Bild sieht, wo sie am Ende in der Röhre sitzen, von wo aus gehen sie da eigentlich hin? Denn wenn man das Bild so sieht, ist ähnlich wie vorhin bei dem Speisesaal.
Ja.
Da ist rundherum eigentlich
nicht. Und das ist die Röhre zurückgelaufen.
Ja. Aber sie gehen, stehen eigentlich auf
sie und gehen. Sie stehen auf und gehen eigentlich sozusagen links raus.
So.
Klettern sie runter?
Nee, da ist eine Tür.
Am Kraftfeld. Da ist eine Tür runter. Links, genau. Eine Tür ins Nix. Dann sind sie ja wieder in diesem großen Durchgang wieder mal, ne? Weil ja, sie sind ja rechts.
Diese tollen Brücken
sie sind ja rechts mit diesem, mit dieser Rohrpost gefahren, die dann ja ein, zerstört wird, und dann müssen sie wieder nach links rüber. Warum? Wahrscheinlich, weil die Sonde auf der linken Seite vom Schiff ist. Also müssen sie wieder durch dieses große, durch die große Halle durch.
Und in dem Moment fällt einer dieser Meteore
mitten rein.
Durch die Decke.
Und rollt sich dann.
Und rollt Indiana James Jones mäßig.
durch diesen Hallengang.
Weil da richtig schön Platz ist.
Auch ja.
Wirklich. Ja, es passt auch genau rein.
Passt gerade eben rein.
Es sieht wirklich toll aus.
Es sieht so Wahnsinn aus. Es
auch wenn das totaler Schwachsinn ist, sieht das natürlich toll
aus. Ja, es sieht klasse aus. Ne?
Genau. Weil es ist ja jetzt ein Riesenloch in dieser Halle.
Ja, aber es wird ja komplett ausgefüllt durch diesen riesigen Meteor da. Ne?
Es schließt
der da durchrollt.
Luftdicht an der Seite.
Genau.
Und sie laufen direkt vor diesem Feuerball, fallen auch nochmal hin.
Genau, einer fällt noch hin, rappelt sich aber wieder auf. Und dann rennen sie auf die andere Seite und sind dann, glaube ich, gleich beim Gewächshaus, oder?
Genau, gehen da rein und werden da auch angegriffen. Und da macht Bob etwas, was du auch vorhin gesagt hast,
genau,
was er machen kann.
Der stetige Strahl, ne? Also er dreht sich dann einmal 360 Grad und rasiert dann die Palmen ab, die da stehen. Und die fallen natürlich auf diese Roboterwachen, die da auf sie schießen und begräbt sie unter sich.
Ja, und damit diese Szene mit der vorherigen übereinstimmt, mussten sie die Spiegel verkehrt drehen. Darum hat Bob in der Aufnahme sein fehlendes Bein auf der anderen Seite.
Und auch der Kopf ist auf die andere Seite
geneigt. Auf der anderen Seite eingedellt.
Stimmt.
Was man aber auch nie sehen würde, wenn man den Film einfach so guckt. Aber trotzdem mal interessant.
Es sind halt immer schnelle Aufnahmen. Ne? Also wenn man wirklich darauf achtet, sieht man es. Aber ansonsten sieht man es nicht.
Selbst wenn man das wüsste und guckt, dann ist das wirklich so kurz, dass man es kaum sehen kann, wenn man es einfach durchguckt, ohne das Bild anzuhalten oder langsamer laufen. Das
sind aber auch Sachen, da muss ich sagen, also die kann man irgendwie für Storytelling auch verkraften. Also
das kann man machen. Es stört mich auch nicht. Es ist bloß immer interessant zu wissen, wenn man sich damit auseinandersetzt.
Stimmt. Es gibt ja genauso was wie hier bei Game of Thrones. Da steht ja auch irgendwo so ein Kaffeebecher irgendwie unten am Tisch. Weil die direkt vor irgendwie so ein Starbucks-Kaffee gesoffen hat, da die eine Schauspielerin. Und dann haben sich alle Leute darüber aufgeregt, bei so einer Serie, das muss man doch sehen. Wenn ich bedenke, dass ich so durch so einen Sucher so eine Kamera gucke, indem ich wirklich, ich meine, oder sie haben auch so einen Monitor, aber der ist, sage ich jetzt mal, halb die Größe eines Laptop-Monitors. Und dann sehen sie ja die Szene drauf und sagen, ja, ist im Kasten, super, da sieht man diesen Becher gar nicht drauf. Wenn du es nachher natürlich auf einem Beamer siehst oder auf einen was weiß ich, 65 Zoll Fernseher, dann sagst du, boah, warum hat man denn den Becher da nicht gesehen?
Ja, es sind tausend Sachen, auf die man achten muss, und es ist eigentlich, genau, weil die Filme ja auch, weil diese Szenen nicht alle in der richtigen Reihenfolge gedreht werden,
und
ist es eigentlich immer sehr beeindruckend,
dass sie es dann doch
alles wieder stimmt und dass sie dann wirklich wieder genauso aussehen.
Aber dann muss
in der nächsten Szene, dann
muss man das natürlich auch,
einen Tag später
genau, ist. Und dann muss man natürlich auch abwägen. Dann sagt man so, okay, sieht man das? Fällt das wirklich auf? Oder ist das so schnell, dass man es gar nicht mitkriegt? Und lohnt es das, die Szene deswegen extra nochmal zu drehen?
Obwohl das Geld auszugeben? Obwohl, Kaffeebecher können Sie auch überretuschieren heutzutage, wenn das
auch aber auch das kostet Geld, ne? Also diesen Kaffeebecher aus dieser Szene rauszuretuschieren hätte immerhin, was weiß ich, nochmal irgendwie ein paar hundert Dollar extra gekostet.
Ja.
Ne? Und da sagt man sich auch so, pff, lass drin. Wir haben das Budget sowieso schon überschritten. Das lassen wir jetzt drin. Das sieht sowieso keiner.
Apropos lass drin. Hier kommt auch gerade wieder jemand zu Besuch, nämlich einer der Meteoriten streift die Decke des Gewächshauses. Und hier ist die einzige Szene im Film,
die realistisch ist.
Wo mehr oder weniger.
Ja, okay.
Es ist, würde auch etwas anders aussehen in Wirklichkeit, aber immerhin ist das die einzige Szene, wo etwas kaputt geht und wo man wirklich rausgesaugt oder rausgeblasen
wird. Also wo die Physik so einigermaßen so funktioniert, wie sie sollte.
Es gefriert alles drin und man wird durch das Loch geblasen.
Rausgeblasen, genau. Ja.
Die Kohlköpfe werden jetzt alle eingefroren, sind also länger haltbar.
Ach, Lude, findest du es auch da?
Ja. Die außerirdischen Kohlköpfe, ja.
Genau.
Captain Holland holt sogar Bob wieder runter, der schon
kurz davor war. Der ein bisschen abgehoben ist.
Ja, die sind ja sowieso am Rumschweben, aber er hängt an seinem Rad und dreht am Rad. Sie schaffen es, die Tür zu öffnen und rauszugehen und wieder zu schließen. Und Bob ist sogar am Zittern wie doof, weil er friert.
ist auch, lustig, aber natürlich auch, totaler Quatsch.
Wie auch Dr. McCray, wie auch Dr. McCray schon sagte, ist ein bisschen steif gefroren.
Ja, nicht, der dass Roboter. Er nicht steif wird.
Ja, und vor allem die Fleischberge nicht. Wenn man bedenkt, eigentlich ist es ja so, dass in der Szene eigentlich ja erstmal das die Körperflüssigkeiten kochen und im selben Moment anfangen zu gefrieren.
Also die Luft würde ja explosionsartig
rausgeblasen werden, genau.
Und nicht so lang nach und nach, aber es wäre ist
aber ich, Dramaturgie, ja, das ist, ist ein Filmphysik ist immer ein bisschen anders.
Ja. Aber wenn man sieht, sie sieht eigentlich relativ normal aus und die beiden Kaiser und Holland, die sind ziemlich weiß.
Sie ist halt eine Frau, die ist halt heiß.
Ja.
Also, oh, das war jetzt nicht so
schlimm. Und die ist auch selbst
in dem Nein, also
trotzdem sehr ansehnlich.
Doch. In der Tat. Nein, aber ja, die Männer sind ziemlich durchgefrostelt und sie hat eigentlich recht wenig Schnee abbekommen.
Ja.
Oder Eisspray oder keine Ahnung.
Eine Decke dabei. An irgendeiner Stelle des Schiffs schlägt auch wieder ein Meteorit ein. Man sieht eine große Explosion und sie beobachten das von oben. Oder Reinhard beobachtet das auch von oben.
Hat auch schon ein bisschen mehr Panik jetzt.
Ja, er sagt jetzt, glaube ich, auch volle Kraft und mit Volldampf durch. Sagt er, glaube ich, an der Stelle. Mhm. Er hat auch einen guten Platz da oben, während die Dinge alle um ihn rumfliegen.
Ja, also als Zielscheibe macht er sich gut.
Inzwischen sind die Meteoriten alle vorbei und der Rest der Cygnus fliegt weiterhin auf das Schwarze Loch zu. Und man sieht einen Bildschirm etwas wackeln, während die Schrift auf dem Bildschirm sich kaum mitbewegt. Nur ein bisschen. Daran sieht man halt, dass die Schrift, dass es nicht wirklich ein Bildschirm ist, sondern dass es hinterher drauf kopiert wurde. Aber man muss auch schon wirklich genau, sehr genau hinsehen wieder.
Ist aber auch ein Riesenbildschirm, also.
Ja, das könnte von heute sein, eher so eng am Wohnzimmer.
Ja, ich weiß nicht. Nicht Wohnzimmer, vielleicht eine Messe oder so.
Ja. Drauf steht strukturelle Überlastung, Achtung. Ist ein guter Sicherheitshinweis.
Ja, ich meine, das Schiff wabert ja auch schon ganz gut.
Und im nächsten Moment fliegen auch schon die Reaktoren in die Luft.
Der eine, der noch da ist, ist ja auch vollkommen überlastet. Ne?
Sieht auch sehr beeindruckend aus, finde ich.
Das sieht gut aus, ja, definitiv.
Und Heinz Reinhardt sieht auch von Weitem die Explosionen auf der anderen Seite. Das heißt, nun ist eigentlich nicht mehr viel nach.
Nee, das Schiff hat jetzt keinen Antrieb mehr, es kein gar nichts.
Treibt eigentlich hilflos jetzt auf das Schwarze Loch zu. Eigentlich müsste es gleich
zerlegt werden.
Spaghetti-effektet werden.
Ja, ganz lang gezogen.
Ja, genau. Aber das würde den Film viel zu lang machen.
Genau.
Jetzt sagt Reinhard, beschließt er eigentlich dasselbe wie die anderen?
Genau, mit der Probe abzuhauen, da mit diesem Probenschiff. Mhm.
Maximilian soll die Schiff bereit machen. Reinhard steht im Hintergrund und dann einen Blick später fällt der Bildschirm, wo man jetzt die Größe doch sieht, auf ihn drauf.
Und begräbt ihn unter sich.
Ja. Und er ruft noch Maximilian hinterher, er soll ihm helfen.
Maximilian, aber hilf mir! Hilf mir!
Ja, so hört sich das an.
Ihr Narren dort! Hört mich doch! Rettet mich! Hilfe! Und das war das Letzte. Ah nee, er sagt dann noch Hilfe.
Was sagt er auf Englisch?
Hilfe!
Da zitiert er irgendwie.
Nee, er sagt das Gleiche.
Ach so.
Ja.
Ich dachte, ich
hätte zum Schluss hat er auch nur noch Help, help.
Ja. Maximilian sieht das und hört das und beschließt auch, den Sack
nicht zu helfen, genau. Den Sack zuzumachen.
Du kannst und sagt, mich jetzt mal.
Wie natürlich auch alle von diesen. Ich meine, er bittet die Crewmitglieder, die er alle zu Zombies gemacht hat, bittet er ihnen zu helfen. Da sagen die auch so, hey, ja. Digga.
Selbst wenn ich könnte, würde ich das nicht
genau,
tun.
Genau, du Arsch.
Die Crew der Pelomino läuft auch wieder über einen Steg rüber, der wirklich schmal ist und auch wieder komplett ohne, also die Sicherheitsvorschriften auf diesem Schiff, die wären in Deutschland nie durchgegangen.
Das Raumschiff auch nicht.
Steht auch nur aus riesigen Gängen und Hallen.
Ja, ja, eigentlich nur riesige Lagerhalle und da kann man durchlaufen.
Man sieht noch einmal kurz Dr. Reinhardt, wie er sagt, alles
aus. Genau.
Ja, er hat vorher vergessen zu sagen, Alexa, darum geht nicht alles aus. Das Licht bleibt noch an. Das war's ein. Erstmal für Dr. Reinhardt und das Schiff treibt weiterhin auf das Schwarze Loch zu, ist eigentlich schon zur Hälfte drin, während die Besatzung der Pelomino auf Maximilian trifft.
Der natürlich auch auf dem Weg zu dieser Space Probe ist.
Wahrscheinlich, ja.
Ja.
Hätte er nicht einfach ohne? Ja. Aber wahrscheinlich will
er auch. Ich glaube, er hat eine Rechnung noch offen mit Vincent. Ich glaube, das ist so ein persönliches Ding. Die haben ja auch am Anfang diese David-Goliath-Geschichte gehabt.
Das will er erst nochmal zu Ende bringen.
Das wollen sie jetzt erstmal genau abhaken.
Bob ist kurz davor runterzufallen, weil kein Geländer. Er hängt da an der Seite. Der wurde, glaube ich, zuerst getroffen.
Ja, genau. Vincent hat ihn zuerst Maximilian hat ihn zuerst abgeballert.
Friendly Fire. Nee, und Vincent fliegt dann mit seinem Kopf zuerst auf Maximilian zu und drückt ihn an die Wand, der dann der fliehenden Mannschaft hinterher sehen muss, hilflos. Dann richtet sich Vincent auf, nachdem er von Maximilian einen kleinen Stoß gekriegt hat.
Genau, zu seiner vollen Größe.
Ja, er hebt seinen, wie du vorhin schon sagtest, so kann er so ein bisschen...
Da geht ihm der Hut hoch.
Ja, da geht Platz in die Hutschnur, genau.
Sieht ein bisschen komisch aus, aber...
Ja,
ja,
passt.
Ja, aber richtet, wie gesagt, er macht sich zu seiner vollen Größe halt, ne? Also ja. Fährt den Kopf raus, fährt seinen Deckel hoch da und macht jetzt, ich bin mindestens genauso groß wie du.
Holt seinen Akkuschrauber raus.
Ja, mit meinem Laser haben wir nichts gebracht, ne? Der auf ihn geballert, das hat nichts gebracht, dann ist er mit dem Kopf auf ihn zugeflogen, um ihn an die Wand zu drücken, damit seine Crew da vorbei kann. Und jetzt holt er halt den Dremel raus.
Ja, und schraubt ihn erstmal, bohrt ihm erstmal ein Loch in den Bauch. Was sehr hilfreich ist für Vincent und Maximilian treibt schon mal voraus ins schwarze Loch.
Mit ein paar Funkenschlangen.
Wie aus dem Gang einfach dahin kommt.
Das sind überall Löcher, weißt du doch.
Ja, stimmt.
Ist ja alles offen da.
Vincent verabschiedet sich noch vom Bock, der sagt, geht, lasst mich zurück. Die Mission ist wichtiger.
Stirbt ein Heldentod.
Genau, ja. Er stirbt seinen Heldentod auf alle Fälle, ja. Wir sind doch die Allerbesten.
Dann kommt wieder eine wissenschaftlich sehr interessante Szene, dass während Lieutenant Peiser auf das schwarze Loch zutreibt.
Genau, die krabbeln ja irgendwie außen an der Cygnus oder sind außen auf der Außenwand der Cygnus im Weltraum.
Während Schwerkraft ist, ziehen sie sich dran hoch.
Ziehen sich dran hoch und dann.
Und wenn er loslässt, fliegt er
dann
aber.
Dann treibt dann weg. Der Hans Peiser.
Hans Meiser.
Genau, Lieutenant Hans Meiser driftet dann halt ab, genau.
Ja, fliegt auf das schwarze Loch zu, aber Vincent fliegt hinterher und er bringt ihn zurück.
Ja, wie gesagt, physikalisch ist das alles so.
Naja, so im Raum und naja, vielleicht ist im schwarzen Loch sind die Gesetze halt
etwas anders.
Ja, das alles anders.
Das alles anders, genau.
Ab da kann eigentlich alles passieren. Und es passiert auch alles.
Passiert eigentlich auch alles, genau. Jedenfalls schaffen sie es zurück in dieses Raumschiff und starten dann.
Ja, was zuerst auch
klappt.
Sehr vielversprechend aussieht und stellen dann fest, dass das Schiff programmiert ist und wendet und auf das schwarze Loch zufliegt.
Genau, es ist programmiert auf Dr. Reinhards Kurs.
Lasst uns beten, dass er ein Genie war. Ja, sie fliegen in das, nur mit der Sonne in das Loch.
Und dann kommt eine etwas psychedelische Sequenz, so ein bisschen wie aus 2001. Also
ja, wie ich immer sage, wenn die nicht mehr ganz genau wissen, was sie eigentlich erzählen wollen.
Weil keiner weiß, wie es aussieht da.
Ja, dann werden halt verschiedene Bilder gezeigt und jeder kann sich seinen Teil denken, was gerade passiert. Auf der anderen Seite sieht man dann plötzlich den Weihnachtsmann.
Genau, Dr. Hans Reinhardt etwas gealtert und Bart und Haare sind doch um einiges gewachsen.
Ja, es sieht sehr, mir fällt das richtige Wort nicht ein.
Schratig
aus. Verstörend aus. Er sieht auch so ein bisschen ins Leere und ihm gegenüber schwebt Maximilian. Die beiden kommen zusammen und verschmelzen.
Zu einem, genau. Man sieht dann nachher eigentlich die Maximilian von außen und in seinem Kopf ist dieses Leuchten erloschen.
Und man sieht die Augen.
Und man sieht die Augen von Hans Reinhardt da drin. Genau.
Dann steht er auf einem. Sieht aus wie ein Berg. Ich weiß nicht, ob es die restlichen Trümmer der Cygnus sein sollen.
Es ist eigentlich eine Höllenszene. Also ja, im Endeffekt steht er da wie irgendwie der Satan.
Wo soll das sein? Ist das jetzt hinter dem schwarzen Loch oder?
Das weiß man, im schwarzen Loch. Irgendwie. Es ist irgendwie so eine. Genau, sie fliegen ja durch, aber er ist ja da drin, ist scheinbar dann gefangen. Und es ist eigentlich so eine biblische Höllenszene. Ja. Also er steht da wirklich wie so ein Schieber mit den ganzen Funktionsarmen ausgefahren, der Roboter, auf so einem Felsen und umgeben von Flammen. Und da sind halt auch solche Gänge und Brücken und da laufen die ganzen Crewmitglieder der Cygnus mit ihren Roben halt.
Mit ihren leeren Gesichtern.
Und den leeren Gesichtern, sie haben diese Glaskuppeln nicht mehr auf dem Gesicht.
Ja, man sieht überall die totenkopfartigen.
Genau.
Aber im Hintergrund sieht man so ein bisschen Streben und sowas. Darum dachte ich, dass es vielleicht die Reste der Cygnus sein sollen.
Streben?
Ja, da
hätten so die. Ja, so ein bisschen, ja.
Ach so,
ja. Sieht aber eher wie Bäume aus, finde ich.
Ja, also, wie gesagt, Felsen. Da kann sich jeder seinen Teil.
Da kann man sich, ja, aber jedenfalls überall ist Felsen, Brücken, Feuer, Crewmitglieder. Es sieht aus wie eine Höllenszene eigentlich, wie eine Höllendarstellung.
Alles ist am Brennen. Mhm. Und mit der Musik ist das schon alles.
Ja, dann kommt diese, ja, dieser komische biblische Moment dann auch wieder. Ne? Also ich meine, ja, dann kommt dieses,
dieser
gotische Spitzbogen, silberglänzend in die Szene reingeflogen, auf den Betrachter zu. Man fliegt durch diesen Bogen, durch dieses silbrigen gotischen Tunnel.
Die auch so ein bisschen durchsichtig sind.
Genau. Und dann kommt von hinten wieder Hans Reinhardt, nur diesmal in der Art einer Engelsfigur.
Ach so, das habe ich
mir gar nicht auch wieder durchgeflogen. Das habe ich jetzt nicht als Hans Reinhardt.
Nee, dass er so geläutert wurde vielleicht. Ich weiß, es nicht. Man weiß es einfach
das
nicht.
Das andere war ja noch nachvollziehbar, ja, dass Maximilian und er ja, die waren die,
die Mörder Bösen, waren. Genau, halt, dass sie dann eben da in der Hölle schmoren.
Genau, so verdammt sind einem.
Aber warum die ganzen Crewmitglieder, die sind ja eigentlich die Leidenden, die Leidtragenden. Das waren die Opfer.
Ich habe so ein bisschen gedacht, das ist vielleicht der Vater von Dr. Cake.
Oder Trace, ist es
der ihnen den Ausgang vielleicht zeigen möchte.
Das kann auch sein, ne? Das
komm mit, ich weiß, wo es rausgeht.
Aber man sieht halt nur so eine Jesusfigur halt, ne? Ich meine, so barfüßigen, in Gewändern flatternden, durchsichtigen Charakter dann eben durchfliegen in Richtung Ausgang, der sich ja dann auch entpuppt als der Ausgang von dem schwarzen Loch.
Und von der anderen Seite sieht es aus wie ein weißes Loch.
Ja, genau.
Ich weiß nicht, ob das das Gegenstück sein soll.
Das soll der Ausgang sein. Licht ist. Ja.
Loch, ob sowas oder.
Nein.
Geben.
Im Endeffekt ist das ja.
Das stößt alles ab.
Genau. Im Endeffekt ist ja eigentlich nur dieser Massekern da und da prallt eigentlich alles rauf.
Eigentlich.
Bis der dann genug Energie hat und vielleicht wieder anfängt zu leuchten.
Ja, andererseits sind sie sich noch nicht ganz
man sicher, weiß es ob nicht,
da
ne?
Loch in Zeit und Raum durch entstanden stimmt. Ist, wo man wirklich durch kann.
Kein Durchgang
irgendwo. Ja, man weiß es halt nicht. Es ist halt noch keiner durchgeflogen.
Wir sagen alle, es gibt 1000 Theorien,
ja,
aber wahrscheinlich sind alle falsch.
Genau.
Man weiß es einfach nicht.
Nee, man weiß es nicht. Man kann es eigentlich erst sagen, wenn jemand wirklich da
oder wenn man den Film gesehen
ist.
Hat.
Ja, auch das.
Also tauchen auf der anderen Seite auf jeden Fall wieder auf und die Musik wird ein bisschen fröhlicher, ist übertrieben, aber zuversichtlicher. Mhm. Dass sie überlebt haben, aber im Grunde jetzt eigentlich komplett woanders sind und eigentlich zur Erde nicht mehr zurückkehren können, weil sie einfach komplett woanders sind.
Die sind auf alle Fälle am ganz anderen Ort.
Ja. Kein richtiges Happy End eigentlich, weil es ist eigentlich viel schlimmer.
Ja, in dem Moment weiß man ja gar nicht, wie es weitergeht.
Nee.
Es wird ja
auch Disney-untypisch. So.
Ja, ja, aber das Ding ist halt, sie fliegen auf so einen Planeten und wenn man am Anfang genau hinguckt, scheint da auch sowas wie Ozean und Kontinente zu haben und dahinter taucht eine Sonne auf, also wie als wenn es eine zweite Erde wäre.
So als wenn sie jetzt da runterfliegen und da.
Genau, als wenn sie darauf zufliegen.
Mit einer Frau eine neue. das hat schon mal geklappt.
vielleicht ist dieser Planet auch bewohnt. Also da gibt es ja sozusagen dann eine Comic-Adaption.
Es gibt auch andere. Im Roman verschmilzt die Pelumano Crew zu einem geistähnlichen Wesen.
Mhm.
In der Comic-Adaption, die habt ihr gelesen, die habe ich noch nicht geschafft. Ich wollte das auch versuchen, aber ich habe es nicht gefunden. Da
sind sie in einer anderen Galaxis im Endeffekt.
Da kämpfen sie irgendwann gegen die Verlights oder so.
Mhm.
Im offiziellen Filmroman von Alan Dean Foster in der Fortsetzung betritt die Crew ein Paralleluniversum, in dem sie auch Dr. Reinhardt wieder trifft.
Ist übrigens auch in den Comics.
Genau.
Ach so. Ja.
Aber er erinnert sich aber nicht an sie.
Richtig, also, genau. Es ist wirklich ein Paralleluniversum und sie haben sich da noch nicht getroffen. Genau.
Oh, aber die können sich an ihn erinnern.
Ja.
Ja, die ja klar, weil sie sind ja aus einer Dimension gekommen. Ja, genau. Wahrscheinlich ist es dann aus einer anderen Zeitlinie, wo Hans Reinhardt es geschafft hat, mit dem Schiff durch das Schwarze Loch zu fliegen.
Ja, wer weiß. Davor.
Ja.
Vor den Ereignissen. Also sie sehen sich ja auch noch selbst. Sie begegnen sich doch selbst in diesem anderen Raumschiff, was sie erst da bekommen.
Die andere. Genau, Pelumano, die aussieht wie ein UFO eigentlich. Ja. Genau, richtig.
Ach so.
Ja.
Ja, die habe ich leider nicht geschafft. Ich habe versucht, das irgendwo zu finden, aber.
Ja, ich habe durchaus damals, ist schon länger her, auf eBay mal so die deutschen Comics erstanden.
Ja.
Das ist aber leider nur Teil 1 und Teil 3. Also Teil 1 ist im Endeffekt der Film, nochmal erzählt.
1 und 2 ist der Film.
Nee, bei den Comics, bei den Deutschen ist Teil 1 der Film.
Ja, ich dachte 1 und 2.
Nee, und dann ist eigentlich, wie sie rauskommen und dann eben auf diesem anderen Planeten landen. Und der dritte Teil ist dann wirklich auch, wo sie Dr. Hans Reinhardt wieder begegnen und sowas alles. Und die englischen Comics, muss ich ganz ehrlich sagen, die habe ich noch gar nicht ausgepackt. Die sind noch das irgendwie. Haut ihr nicht, ne? Nee, die sind in so einer Schutzhülle drin und ja.
Sehen aber aus, als wenn man es auspacken möchte. Lass, gib mal her.
Nein! Tu's nicht!
Was ich aber noch. Ich zeige euch hier nochmal den Trailer von dem Film. Und da bin ich auch mal gespannt, nochmal, was er hinterher dazu sagt.
There is an inexorable force in the cosmos where time and space converge. A place beyond man's vision, but not his reach. It is the most mysterious and awesome point in the universe. Where the here and now may be forever.
And my ship, you ask.
Is unavoidable. Moving through space, swallowing everything in its path, radio waves, light.
Are you programmed to speak?
Even planets and stars. Now.
Gravity's at maximum, Dan.
Oh my God, I think it's got us.
Man is about to enter.
We got a break here, too.
The black hole. Begins where everything ends.
Wenn ihr den Trailer jetzt gesehen hättet, würdet ihr den Film erwarten, den wir gesehen haben?
Nee. Das war eigentlich richtig reißerisch.
Mhm. Ja, es sieht mehr aus, mehr so Richtung Alien, finde ich. So.
Ja,
mehr so ein Horrorfilm.
Das stimmt, aber.
Obwohl er teilweise auch so angelegt ist. Der Film ist so ein bisschen gespalten, finde ich. So einerseits total mystisch und ernst. Und dann kommt diese lustige Roboter so zum Beispiel
aber dazwischen. Aber Vincent war jetzt im Trailer ja auch nur ganz kurz am Rand, so ein bisschen abgedunkelt.
Genau.
Also er hat nichts gesagt.
Nee.
Und wurde auch nicht weiter vorgestellt.
Richtig.
Wäre der Film drin haben wollte. Ein besserer gewesen und vielleicht erfolgreicher, wenn sie den ernster gemacht hätten, ohne die Disney-Elemente sozusagen. So ein bisschen mehr Richtung Horror. So wie der Trailer eben aussah.
Kann sein. Das kann gut sein, wie Alien halt selber auch, ne?
Ja, wenn das so ein bisschen dunkler gewesen wäre, ich weiß nicht.
Kann sein,
ich weiß nicht. Ob ich den Film dann besser gefunden hätte oder so oder nicht. Ich hätte ihn den hier ja nicht gekannt.
Mhm.
Aber ich glaube fast, wenn sie sich mehr an eine Richtung gehalten hätten, wäre es vielleicht erfolgreicher geworden.
Ja, es sollte halt auch so ein bisschen Abenteuerfilm sein, so.
Ja, genau, ja, richtig.
Ich weiß gar nicht, hatte Disney denn auf die Roboter bestanden, dass die so aussehen?
Also die ersten Produktionszeichnungen sahen ja ein bisschen anders aus. Die hat ja, oh, ich komme jetzt leider nicht auf den Namen, aber der gleiche gemacht, der auch von 2001 die Konzeptzeichnungen entworfen hat. Und da sahen die Roboter technischer aus.
Ja.
Auch nicht schwebend, glaube ich, sondern eher auf Rollen und sowas.
Also mehr erdiger und ernster.
Genau.
Hier waren sie ja eher Comic Relief. Ja, weiß man nicht. In einem Paralleluniversum könnte man sich das vielleicht mal ansehen.
Who knows?
Genau. Da sind wieder viele Parallelen zu Flash Gordon, der ja auch ernster hätte werden sollen.
Ja,
vielleicht hätte auch dem das geholfen.
Ja, ich glaube, ich kann mir auch vorstellen, dass diesen Film diese ganzen Rewrites auch vielleicht nicht so gut getan haben.
Ja, aber es ist, glaube ich, am Ende ein komplett anderer Film geworden, als sie am Anfang geplant haben.
Komplett anderer, ja. Wie gesagt, es sollte ursprünglich ein Katastrophenfilm werden.
Geblieben ist wohl nur das schwarze Loch.
Ja, der ist ja auch, das war ja auch nicht am Anfang.
Nee, das
kam ja auch später erst dazu.
Aber das waren ja nur die ersten Ideen, die sie gezeigt hatten. Und dann haben sie gesagt, sollen sie ein Skript draus machen, aber ich hätte gern ein schwarzes Loch dabei. Ja,
genau, das stimmt.
Wenn
das,
ihr eins, was wenn spannend ihr noch eins ist überhaupt,
genau.
Würde ich ganz gern das Loch nehmen. Kennt ihr noch die Fernsehansage von früher?
Nee.
Aus die legendäre. Ich habe versucht, die zu finden, aber die haben sie wahrscheinlich gelöscht irgendwann.
Fernsehansage?
In der ARD lief der ja damals.
Oh, doch.
Da lief der?
Ja,
das genau. War, sie sahen eben den amerikanischen Science-Fiction-Film,
das war, das schwarze Moment, Loch. Moment, ich muss auch sagen, das war zur Zeit, als
doch Fernsehansage.
Ja. Genau, aber es war zur Zeit vom Karneval.
Ja.
Genau, und sie sahen gerade den Film Das schwarze Loch von Gary Nelson und jetzt sehen Sie Mainz, wie es singt und lacht. Das war, glaube ich, Dagmar Bergmann.
Ja, Bergmann. Oder David Strohwanger, hätte ich das gesagt.
David Strohwanger, genau. Ich glaube, es war Dagmar Berghoff sogar, die das sagte. Im dritten war das, genau.
Ja. Achso, ich dachte im ersten.
Nee, das war damals im dritten, der fantastische Film.
Ja, ja.
Da lief das.
Da genau. Lief der.
Ja, ja.
Mit diesem Vorspann.
Ja. Nee, das war danach eben, nach dem Film. Ach so. Ich hab den damals auch aufgenommen, bevor ich den überhaupt irgendwie hatte. Dann habe ich den dann aufgenommen und da war wirklich diese Ansage drauf. Das ist echt großartig.
Gibt's leider heute nicht mehr. Ist nicht mehr. Ich habe versucht, das noch zu finden, aber es ist, haben sie wahrscheinlich irgendwann alles.
Ich muss mal gucken, ob ich diese Videokassette noch finde. Ein Zeitzeuge.
Gab's den nicht auch. Beim Wunschfilm mal?
Gab's auch, ja.
Es gab so immer diese ZDF-Wunschfilme am Samstag. Ja. Und mir ist so, als würde es den da auch dabei gab.
Den gab's auch mal dabei, ja.
Das mit dem Wunschfilm damals habe ich nie verstanden, fand ich immer total doof.
Ich habe mir gedacht, das ist gefaked.
Warum zeigen sie das? Ja. Warum zeigen sie nicht alle drei? Warum müssen sie nur einen
davon zeigen? Das ist Gefühl ja das haben, entscheiden zu können.
Genau, das ist so das
Virtual. Ja, aber ich warte doch mal den ganzen Tag und dann kommt was ich nicht sehen will und dann.
Du konntest ja anrufen, da war es nicht so.
Ja.
Du konntest
auch ja, das schon.
Ich fand anrufen. Das aber stark, so dieses Gefühl, dieses spannende Gefühl.
Mit,
so,
mitentscheiden, was jetzt kommt, bis Programmdirektor. Es gab doch auch mal diese Aktion, wo sie dann auch verschiedene Sequenzen gefilmt haben oder sowas, wo du dann irgendwie, wo der Film ablief, eine Zeit lang, und dann konntest du, glaube ich, über Videotext irgendwie abstimmen, in welche Richtung es gehen sollte, und dann. Und dann, wo die meisten hinentschieden haben, ging der Film weiter in die Richtung.
Echt?
Das war auch das mal so ein Konzept, was sie gebracht hatten.
Kurzfristig hatten sie das mal gemacht.
Ja, ein, zwei Filme oder sowas gab es. Ja, genau, Fernsehfilme waren das. Genau.
Ja, aber zu dem Film haben wir, glaube ich, jetzt alles gesagt. Oder fällt euch noch was ein?
Eigentlich nicht, nein.
Ist da nicht ein Remake geplant?
Es war
eins geplant. Ich habe gelesen, dass aber jetzt aktuell noch eins geplant ist.
Wieder? Kann sein.
Nichts drüber gehört.
Also ja, wahrscheinlich wird auch nichts draus, aber.
Ja, also wie gesagt, das stand ja schon in der IMDb drin, dass es ein Remake geben soll, zur Zeit von Tron Legacy.
Oh, das ist ja auch schon ein Ding.
Ja, genau. Schon. Und ja. Dann war eben der Film halt doch noch nicht so erfolgreich und Disney hat gesagt, oh nee, das ist mir Science Fiction, das lassen wir, glaube ich, jetzt. Das können wir nicht so. Irgendwie klappt das nicht.
Ja, es gab auch andere Sachen, die wichtig. Dann hatten sie Star Wars gekauft und dann haben sie
das kam später, genau. Das genau.
Und da lässt sich wahrscheinlich natürlich sehr viel mehr Geld mitmachen, wie mit einem Film, der damals nicht sehr erfolgreich war.
Star Wars gibt es jetzt eigentlich schon viel zu viel.
Ja, nimm alles mit, was kommt.
Ja, ich
ja, auch. Tito.
Klar.
Obwohl aber ich vor den weiteren Kinofilmen habe ich schon fast eher Angst. Bei den Serien haben sie einfach mehr Zeit, können mehr erzählen. Das haben sie auch bei Mandalorian ja sehr gut geschafft, fand ich. Und Boba Fett fand ich, wie gesagt, auch gar nicht so schlecht. Und da bin ich mal gespannt auf die anderen Serien, die dann.
Ich setze jetzt alles auf Obi-Wan.
Ja.
Genau. Wir setzen alles auf Obi-Wan.
Das ist unsere letzte Hoffnung.
Ja, genau.
Lass uns überraschen.
Jedenfalls, aber sonst würde ich Kinofilme erst mal, weiß ich nicht.
Also, sonst würde ich erstmal sagen, machen wir hier Schluss. Aber dann freuen wir uns, dass ihr uns wieder zugehört habt und sehen uns hoffentlich bald wieder hier auf dem Sofa. Bis dahin erstmal tschüss.
Jo, tschüss.
Tschüss.
Das Sofa IMAX kehrt zurück mit The Andromeda Strain.
Diese Akte ist streng geheim.
Andromeda, tödlicher Staub aus dem All von 1971.
Diese Dieser Podcast enthält eigene Musik, sowohl auch Musik- und Filmausschnitte im Sinne des Zitatrechts, um sich deutlicher mit dem Thema auseinanderzusetzen. Quellenangaben. Auszüge aus dem Film Das Schwarze Loch von Walt Disney. Auszüge aus dem Hörspiel Das Schwarze Loch von Karussell. Eine Vorwortproduktion.